Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen da draußen zu den Championship Rounds mit Sebastian Hackl und Florian Mandavid. Bei uns ist Pfingstmontag. Es ist Pfingstmontag am Morgen. Ein total ungewohntes Gefühl, Flo. Normalerweise zeichnen wir immer spät nachts auf, haben solche Augenringe. Heute sind wir richtig frisch. Ich fühle mich revitalized, energized. Wie geht's dir?
Interessanter Begriff, aber den Inhalt kann ich auf jeden Fall zurückgeben. Fühle ich mich auch. Ich sitze hier in der Kaffeetasse. Ist ein bisschen ungewohnt, muss man schon fairerweise sagen, aber ich finde es angenehm. Gibt ja auch ein paar Leute, die zum Beispiel UFC schauen, wenn es zu europäischen Zeiten kommt und es draußen noch hell ist, sagen die, das Feeling kommt nicht auf. Geht mir jetzt mit der Aufnahme nicht so. Ich finde es super.
Ja, und du sprichst schon von der UFC. Das ist eine super Überleitung. Wir sprechen heute über UFC Vegas 56. Es gibt eine Review. Wir schauen zurück. Aber vorher müssen wir natürlich eines erwähnen. Dieses Video wird euch präsentiert vom YPSI Shop. Geht auf ypsi-shop.com und sichert euch 10% Rabatt mit dem Promocode Hackman. Da gibt's Premium Supplements mit Premium Inhaltsstoffen und Premium Versand. Immer zuverlässig. Das Zeug wird schnell geliefert. Also ypsi-shop.com, 10% Rabatt mit dem Promocode Hackman. Und außerdem findet ihr in unserer Videobeschreibung wieder zahlreiche Amazon Affiliate Links. Das sind Produkte, die Flo und ich selbst verwenden bzw. verwendet haben, zum Beispiel diverse Bücher zum Thema MMA, die wir selbst gelesen haben und somit empfehlen können. Wir bewerben hier nichts, was wir nicht selbst getestet und für gut befunden haben. Großes Ehrenwort. Es sind Dinge, die wir guten Gewissens empfehlen können. Ich glaube, so kann man das ausdrücken, Flo.
Definitiv. Und du hast jetzt regelmäßig das Wort Premium um sich geworfen. Auch das ist so eine Sache. Da gibt es ja viele Firmen, die irgendwie an alles ein Pro und ein Premium und ein Special dranhängen. Und letztendlich bedeutet es gar nicht. Also auch das kann man mit fester Überzeugung sagen, sind wirklich sehr, sehr gute Produkte. Und wie du gesagt hast, die Bücher kann ich auch alle ganz klar empfehlen. Kann mich dir anschließen.
Wie geht's dir überhaupt, Flo? Also ich hatte tatsächlich bewegte letzte Tage. Aber erzähl mal, was ist los bei dir? Bist du schon Millionär?
Noch nicht ganz. Prinzipiell geht es mir gut. Ich starte eine recht entspannte Arbeitswoche. Ich habe gesundheitlich so ein bisschen Beschwerden. Ich habe beim Einatmen irgendwie ein Stechen in der Brust. Das klingt erstmal relativ böse. Meine Freundin vermutet, dass es eine Wirbelblockade sei. Klingt ein bisschen komisch, fühlt sich ein bisschen komisch an, aber auch das klingt jetzt, glaube ich, dramatischer, als es ist. Trotzdem, fairerweise, wenn du so fragst, antworte ich ehrlich, musst du es mal im Auge behalten. Scheint so ein paar Bewegungen zu geben, die das gegebenenfalls schon auch ohne Arzt ausbessern können. Also ich stelle mich auf ein paar Gymnastikübungen die nächsten Wochen ein, aber ansonsten kann ich wirklich nicht klagen. Und dir?
Du, ich habe die letzten 7 Tage, ich habe mal nachgerechnet, über 25 Stunden im Auto beziehungsweise im Zug verbracht. Und das liegt auch daran, weil einiges passiert momentan in MMA Deutschland. Also ich war zum Beispiel mit GMC in Tschechien und kann schon mal spoilern, dass da eine richtig geile Veranstaltung auf uns zukommt. Aber wie gesagt, war in Oberhausen, das sind 700 Kilometer von mir, wieder zurückgefahren, dann in München Wrestling kommentiert, rauf, runter, 200 Kilometer hin, 200 Kilometer zurück, dann mit GMC in Tschechien, 250 Kilometer hin, 250 zurück. Am Samstagnachmittag war ich einfach mal 4 Stunden komplett durchgeratzt und gepennt und meine Frau hat gesagt, werd erstmal wieder ein Mensch. Also die hat mir schon angesehen, dass das ein bisschen anstrengend war, dieses Wochenende und die Woche davor auch. Und aber hey, ich liebe es und da passiert einiges in MMA Deutschland. Konnte man ja auch am Wochenende bei Octagon sehen.
Ja, konnte man auch. Also auf jeden Fall wollte ich noch vielleicht sagen, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Affiliate-Links mehr generieren und ein paar Zuschauer mehr, damit du dir einfach einen Chauffeur leisten kannst. Das klingt auf jeden Fall notwendig, so wie du dein Wochenende beschreibst. Octagon, ja, war eine krasse Sache. 10.000 Leute in Frankfurt, die Stimmung soll großartig gewesen sein, zumindest zu den Zeitpunkten, wenn die Lokalmatadoren gekämpft haben. Hab gehört, zum Main Event war die Hälfte der Halle schon wieder daheim oder zumindest draußen. Das klingt ein bisschen schade, aber für, wie gesagt, die Frankfurter kamen auf jeden Fall einige Leute an und zu den Zeitpunkten soll auf jeden Fall die Laune großartig sein, die Stimmung großartig gewesen sein. Sportlich natürlich, ja, ein bisschen kontrovers, gab auf jeden Fall Gesprächsthemen, war jetzt kein absolut optimaler Abend für die Frankfurter. Stefan Pütz hat zu Beginn ein bisschen Probleme mit dem Gewicht gehabt, aber dann, so wie ich jetzt aufgeschnappt habe, noch geschafft. Holt da eine Decision über Martin Zavada. David Zavada, gut, ist jetzt kein Frankfurter, aber natürlich für uns trotzdem ein sehr erwähnenswerter Kämpfer mit einem Erstrunden-Finish. Und ja, die größte Kontroverse war natürlich Christian Eckerlin, der da ja diese Pause bekommt nach dem Knie, das an Leber/Weichteilen gelandet ist. Das ist ja irgendwie das Thema, dass die Leute hier irgendwie alle beschäftigt, wenn es um dieses Event geht. Falls es jemand nicht mitbekommen hat, ich glaube, er geht zu einem Shoot, verkürzt auf jeden Fall die Distanz, Gegner hebt das Knie, trifft sehr sauber an der Leber, das definitiv. Und die Frage ist, landet sein Schienbein auch noch am Cup von Christian Eckerlin oder nicht? Die Bilder sahen meiner Meinung nach eher nicht danach aus. Muss aber auch sagen, manche Leute gehen das ein bisschen komisch an. Also ich habe ganz oft als Beweis so ein Standbild gesehen, in Anführungszeichen Beweis, wo man natürlich sagen muss, hey, Standbild beweist jetzt erstmal nichts, das Bein kann ja dann auch noch nachgezogen werden. Aber auch bei den Bewegtbildern habe ich persönlich dazu gegeben nichts erkannt. Hat dann halt eine Pause, reklamiert eben, dass er den Tieftritt bekommen hat, nimmt sich die, ich glaube sogar vollen 5 Minuten, das weiß ich nicht, nimmt sich auf jeden Fall die Pause und holt danach das Finish. Ja, bisschen fraglich, wie gesagt, vor allem kontrovers. Zumindest mal kein astreiner Sieg von Christian Eckerlin.
Nee, und wie du schon sagst, man muss da das ein bisschen anders angehen. Also zunächst möchte ich mal sagen, ich habe Respekt vor dem Kämpfer Christian Eckerlin. Also er ist ein Mann, der physisch immer top vorbereitet ist und der sehr viele Fans begeistert. Ich meine, wenn du die Zahlen auf YouTube siehst, das spricht eine deutliche Sprache. Offenbar können sich da viele Menschen mit ihm identifizieren und du sagst es ja auch, beim Main Event gehen die Leute nach Hause. Also die meisten Leute, und das sind 10.000 in der Frankfurter Festhalle, die kommen wegen Christian Eckerlin. Das muss man einfach mal lobend anerkennen. Das ist mal das eine. Also selbst wenn man in Deutschland zur UFC geht, geht man nicht wegen den deutschen Kämpfern zur UFC. Aber hier kommen die Frankfurter wegen Christian Eckerlin. Also mit überwältigender Mehrheit. Das muss man anerkennen. Hier muss Respekt gezollt werden. Credit where credit is due. Die Art und Weise, wie er sich auf YouTube präsentiert, mit teuren Uhren, mit dicken Autos und diesem Zuhälter-Flair, das tut hier für mich nichts zur Sache. Also bei der Beurteilung seiner Kämpfe, zu der wir ja hier explizit aufgefordert wurden und im Speziellen zu dieser Szene, da geht es für mich rein um den sportlichen Aspekt. Und es ist mir wurscht, was der außerhalb des Oktagons macht. Das spielt ja keine Rolle. Hier geht es um den Sportler und um eine sportliche Wettkampfszene. Und bei der Analyse dieser Szene, da darf es auch nicht um Emotionen gehen, finde ich. Es darf da keine Rolle spielen, ob man jemanden sympathisch oder unsympathisch findet. Und ich sage es nochmal ganz deutlich. Ich bin Kommentator. Wir beide, Flo und ich, wir sprechen hier jede Woche in einem YouTube-Format über professionelle Kämpfer. Wir sitzen hier am Schreibtisch in unserem Arbeitszimmer, aber wir sind keine professionellen Kämpfer. Deswegen nochmal auch hier deutlich, Respekt an jeden, der in den Cage steigt, um sich dort zu messen. Christian Eckerlin hat schon viele heftige Schlachten geschlagen. Also ich habe ihn mehrmals live gesehen bei GMC und das war schon immer mit sehr viel Herz ausgestattet, was er da gezeigt hat. Aber wenn ich mir diese Szene ansehe, dann sehe ich keinen Tiefschlag. Also ich habe sie 1000-mal vor- und zurückgespult. Ich sehe bei der ersten strittigen Szene, es gab ja 2 Tiefschläge, keinen Tiefschlag. Das Knie geht zur Leber. Ich würde sagen, es ist so dieser Sweet Spot zwischen Leber und Rippe. Der Fuß ist nicht am Cup, auf keinem Standbild, auch nicht im Bewegtbild. Mehr sehe ich nicht. Also ich kann es aber auch nicht endgültig beweisen. Deswegen, ich möchte hier nicht emotional werden, nicht unnötig emotional. Ich sage nur ganz ehrlich, was ich sehe. Und ich sehe beim besten Willen keinen Tiefschlag. Wir wurden von bestimmt einer zweistelligen Anzahl an Fans dazu aufgefordert, hier unsere Meinung zu sagen. Und deswegen sage ich die auch. Wenn man die Situation auch nochmal so vom geistigen Auge abspulen lässt, Eckerlin kommt halt mit dieser langen rechten Hand, lehnt sich sehr weit in den Gegner rein. Die rechte Seite ist komplett offen und der Gegner trifft halt mit dem Knie zur Leber. Ich glaube, da gibt es auch auf YouTube ein Video von einem User, der heißt JJ. Da konnte man das sehr gut sehen. Mhm. Für mich entscheidend und eine Komponente, die von 99% der Fans komplett außer Acht gelassen worden ist, Die unglücklichste Figur macht hier der Ringrichter. Also zuerst will er dazwischen gehen, dann wieder nicht, dann geht er doch dazwischen. Außerdem steht er nicht gut, finde ich. Er steht schräg hinter den Leuten. Trotzdem muss man auch hier nochmal sagen, wir sprechen hier vom Profisport auf hohem, schnellen Niveau. Tatsachenentscheidungen müssen da in Sekundenschnelle getroffen werden, manchmal in Sekundenbruchteilschnelle. Und jeder Versuch zu gewinnen, es steht viel auf dem Spiel, das Adrenalin ist hoch. Wir sehen es im Fußball, Ramos fault, Neymar lässt sich fallen. Die haben den Videobeweis, den gibt es hier nicht. Also deswegen muss man da den Offiziellen auch ein bisschen wieder in Schutz nehmen. Ich möchte zur abschließenden Beurteilung noch was einfließen lassen, was ich selbst sagen kann, weil ich es aus eigener Erfahrung beurteilen kann. Ich habe auch schon einmal einen Haken, einen richtig harten Haken zur Leber bekommen. Und ich hätte dir nicht sagen können, ob mir die Eier abfallen oder ob mir der Brustkorb wehtut. Es hat so wehgetan. Es war so ein Gefühl, als würde das ganze Blut in meinem Körper so in die Körpermitte strömen und ich konnte meine Arme und Beine nicht mehr wegstrecken. Also das tut wirklich sau weh. Und ich will hier niemanden verteufeln und auf Blitz und Donner festnageln, dass er hier lügt oder so. Man muss alles in Betracht ziehen. Und deswegen meine lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe wieder sehr viel drüber gesprochen, aber noch wenig gesagt, glaube ich. Meine Aufforderung an alle Fans ist einfach, ihr dürft eine Meinung haben, ihr dürft die Meinung auch äußern, aber man muss respektvoll bleiben, finde ich. Ja, ich bin der Meinung, dass dieser Treffer nicht tief ging, aber deswegen will ich nicht über Christian Eckerlin herziehen, weil Christian Eckerlin viel für diesen Sport tut. Für mich war es eine Fehlentscheidung des Offiziellen, aber auch der ist nur ein Mensch, das kann auch dem passieren. Im Internet ist es halt so, es sind entweder alle voll am Haten oder voll diehard Christian Eckerlin, der kann gar nichts verkehrt machen. Ich würde mir zwei Dinge wünschen. Neutraler kommentieren in den Kommentarspalten, neutraler diskutieren miteinander, mit weniger Emotionen und zweitens einen Rückkampf. Also für mich ist das ein klassischer No-Contest. Das war kein Tiefschlag, das ist meine Meinung, die sage ich jetzt auch zum dritten Mal. Die sage ich aber nicht, um jemanden runterzuputzen, das habe ich einfach so gesehen und ihr dürft natürlich auch eure Meinung sagen. Aber dabei dürfen Menschen nicht wie der letzte Dreck behandelt werden. Da muss man fair bleiben, da muss man sachlich bleiben, da müssen wir versuchen, den Sport zusammen nach vorne zu bringen und ja, das sind meine zwei Cents zu diesem Sachverhalt.
Ja, finde ich sehr fair, das Urteil. Bin da am Ende des Tages komplett bei dir. Ich denke mir auch, ey, egal wo das Knie jetzt gelandet ist, du gehst zu Boden und merkst, okay, der Ref hat nicht abgebrochen, na gut, dann nehme ich mir die Zeit. Kann man einfach sagen, okay, das ist halt ein Sport, bei dem geht es um Gewinnen und dass man da nicht vom heimischen Publikum sagt, ja doch, komm, es war ein Tieftritt eigentlich, es war kein Tieftritt, ging zur Leber, eigentlich bin ich TKO. Verstehe ich irgendwo, ich finde es halt ein bisschen schade, dass im Endeffekt oder im Nachhinein noch so fest irgendwie daran festgehalten wird, das war ganz klar ein Tieftritt, mir wird Unrecht getan von den negativen Stimmen. Finde ich nicht ganz so sportlich, aber ja, am Ende des Tages, ich habe Verständnis, dass er da liegt, dass er dann natürlich weitermacht, weil es offenbar weitergeht. Und irgendwo kann ich es auch menschlich verstehen, dass man dann eben sich auch nicht, dass es nicht so leicht fällt, zumindest sich hinzustellen und sagen, hey, lief nicht ganz so fair. Also das kann ich irgendwie auch verstehen, dass da dieser Schritt zumindest schwer fällt. Und die Äußerungen, die er dann im Nachhinein von sich gegeben hat, wenn ja auch einen Tag später, hat von 1000 Leuten irgendwie sich feiern lassen und sich gratulieren lassen und dann nochmal rauszugehen und sagen, hey, eigentlich war das nicht so cool, wie das lief. Wie gesagt, das ist eben nicht einfach. Folglich, ja, kann man da irgendwo auch ein bisschen Verständnis zeigen. Und wir sagen, du hast jetzt auch gesagt, wir sind keine Profisportler. Wie viel Adrenalin da im Spiel ist, wenn du vor 10.000 Leuten, die für dich da sind, kämpfst, das kann man sich eben auch nicht vorstellen, wenn man nicht selbst in diesem Cage stand.
Ja, und ich glaube, man bewundert einen Ronaldo oder einen Neymar, auch wenn er sich mal fallen lässt. Man bewundert einen Manuel Neuer für seine Leistungen, auch wenn er mal auf Zeit spielt. Einen Sergio Ramos, ob man den liebt oder hasst, die Erfolge muss man anerkennen, auch wenn er manchmal richtig hart und manchmal zu hart spielt, ne? Und Leute verletzt und umgrätscht und sich, keine Ahnung, wie viele 15 rote Karten in der Primera Division oder so geholt hat. Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, aber so um den Dreh, also verdächtig viele. Deswegen bewundert man die irgendwie trotzdem. Es sind Profisportler auf hohem Niveau und lass die Emotionen ein bisschen weg, Leute. versucht uns das Ding hier miteinander ein bisschen besser zu machen und Leuten auch den Einstieg zu erleichtern, indem wir sachlich und intelligent diskutieren. Dass sachlich und intelligent nicht immer die meisten Klicks auf YouTube generiert, das erfahren wir jede Woche, aber versucht es wenigstens mit uns.
Auch leichter gesagt als getan, aber wir geben auch unser Bestes. Und ich habe auch das Gefühl, wir schaffen das echt immer ganz gut. Folglich sind wir die Anlaufstelle für solche Urteile.
Ja,
Lass
gut.
uns, okay, ich wollte gerade sagen, zur UFC kommen. Ich würde vielleicht der Vollständigkeit halber, weil ich auch glaube, der Kampf wird nicht so viel thematischen Raum von uns bekommen, vielleicht noch sagen, dass Devin Haney einen klaren Punktsieg gegen George Kambosos Jr. holt. Ist jetzt im Besitz aller großen WM-Gürtel im Lightweight. Für mich ist das irgendwie immer noch Lomas Gürtel, der hat die mühselig zusammengesammelt. Jetzt werden die von einem Kämpfer zum anderen gereicht. Kambosos hatte auch richtig Probleme mit dem Gewicht, hat auch eine Stunde extra gebraucht, um ja, Championship Weight zu machen, hat es dann aber noch geschafft, aber den Kampf wohl klar verloren. Ich habe nicht mal Highlights gesehen, fairerweise, muss man so ehrlich sagen, aber ist so geschehen und sollte meiner Meinung nach auch erwähnt werden. Devin Haney hat ja auch viel Kritik bekommen, dass er irgendwie nur viel im Internet sagt und picky ist mit seinen Kämpfen und irgendwie, ja, du bist der E-Mail-Champ. Jetzt ist er der tatsächliche Champ. Bin mal gespannt, gegen wen der verteidigt. Vielleicht kriegt ja Loma zeitnah wieder die Chance, seine, in Anführungszeichen, Gürtel wieder einzusammeln. Würde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessiert schauen. Lomachenko hat mich immer sehr begeistert.
Ja, es ist schon auch eine krasse Leistung, in so einem dezentral organisierten Sport wie Boxen alle Gürtel zu vereinigen. Klar, das ist nicht der Erste, der das schafft, Gottes Willen, aber trotzdem ist es eine Leistung. Bei diesen Strukturen, die Kämpfe zu bekommen, fit zu sein, lange genug im Game zu sein, um die Chance zu haben, gegen alle kämpfen zu können und die Dinge dann zu vereinigen, das ist schon eine krasse Leistung. Also, es wäre irgendwie so, als würde es die UFC viermal geben und du bist in allen Organisationen der Champion. Müsste man sich wirklich mal vorstellen. Also, wir reden immer davon, ja, GOAT-Diskussion, einer, der in zwei Gewichtsklassen das Gold geholt hat. Es gibt Leute im Boxen, die haben in allen vier Organisationen das Gold vereinigt und waren in mehreren Gewichtsklassen dazu noch Champion. Das sind schon Leistungen, die darf man nicht außer Acht lassen. Das ist schon heftig.
Definitiv. Irgendwie finde ich auch dieses Gedankenspiel, dass das irgendwann im MMA gehen sollte, schon spannend. Irgendwie, ja, ich bin Bellator und UFC-Champ und will jetzt endlich meinen Shot gegen den PFL-Champ und den One-Champ, wäre schon irgendwo auch interessant, aber ja, wir wissen auch, wie es im Boxen läuft. Dann sind da irgendwie auch Gürtel, die nicht allzu viel Wert haben und Leute, die viel kämpfen, aus dem Weg gehen. Weiß nicht, hätte sicherlich Vor- und Nachteile.
Sicher.
Aber riesige Kämpfe kommen eben dann doch ab und an mal alles Schaltjahr oder so im Boxen zustande dadurch. Jetzt lass uns wirklich zu UFC gehen, auch wenn es aus deutscher Sicht natürlich nicht eine allzu erfreuliche Veranstaltung war. Wir haben beide natürlich sehr interessiert und gebannt Niklas Stolze gegen Benoit Saint-Denis verfolgt. Ich saß auf einem Familienfest mitten am Esstisch, Oma gegenüber, Tante schräg links, habe mein Handy rausgeholt und 20 Minuten auf mein Handy gestarrt. Das musste einfach sein. Den Kampf dann natürlich auch nochmal konzentrierter zu Hause gesehen. Ich wollte damit nur verdeutlichen, wie viel Fokus ich auf diesen Kampf hatte. Ich hätte sonst an nichts anderes denken können. Niklas musste ich live verfolgen. Man muss natürlich sagen, es hat die Stimmung von mir jetzt auch nicht gehoben.
Ja.
Lief leider Gottes nicht ganz so gut. Hätte auch echt den Gameplan von Santini nicht derartig grappling- und ringerlastig erwartet. Aber so intelligent muss man eben auch erstmal kämpfen. Ich muss auch fairerweise sagen, ich kenne seinen Background gar nicht. Also ich kenne seinen beruflichen Background. Der war ja irgendwie Teil einer
Ja.
Spezialeinheit in Frankreich, ich glaube vom Militär, nicht von der Polizei sogar. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr toughen Jungen, aber wüsste gar nicht, ob der irgendwie ursprünglich aus dem Ringen kommt. Ich habe ihn jedenfalls als toughen Hund im Stand irgendwie erlebt. Und ja, könnte mir vorstellen, auch Niklas ist davon so ein bisschen überrascht worden.
Ja, dazu sage ich gleich was. Gut, dass du da diverse Punkte ansprichst, die wichtig sind. Ich habe das Ganze bei der Geburtstagsfeier meines besten Kumpels verfolgt. Samstag 20 Uhr, mein Gott, habe ich als Tablet mitgenommen. Wir waren im Steakhouse. Bei uns in Passau gibt es das Jansens, das ist ein gutes Steakhouse. Und haben uns da Steaks bestellt. Ja, und dann kämpft halt Niklas genau zur Lieferzeit, als die Steaks halt reinkommen. Und es ist so ein Altbau in der Passauer Altstadt und es ist mega abgeschirmt. Du hast halt dann nur Edge. Und ich denke mir, ich muss diesen Kampf sehen. Ne? Habe halt mein Handy genommen, bin raus auf die Terrasse und habe das einem in die Hand gedrückt. Habe ich gesagt, ich lasse das hier bei dir liegen. Ich mache hier einen Hotspot mit meinem Tablet. Du bist verantwortlich. Ich hole später mein Handy wieder. Und habe halt drin dann auf dem Tablet den Kampf geschaut. Und ja, wie du sagst, so die erste halbe Stunde nach dem Kampf war meine Stimmung dann auch so ein bisschen gedrückt. Dann haben wir schon gefeiert. Aber ja, Life of a German UFC-Fan, würde ich sagen. Ne?
Voll.
Irgendwie muss man seinen Fix bekommen. Und ja, wir haben ihn bekommen. War halt so eine Negativdosis irgendwie. Also vorneweg müssen wir es, glaube ich, mal einfach mal ansprechen. Niklas Stolze verliert gegen Benoit Saint-Denis durch Submission per Rear Naked Choke in Runde 2 nach 1:32. Und du wolltest ja ein bisschen was zu seinem Hintergrund wissen. Also Benoit Saint-Denis ist ein ehemaliger französischer Meister im Brazilian Jiu-Jitsu.
Okay.
Hat sehr viel Grappling-Turniererfahrung und hat alle 9 Profisiege, also diesen mit eingerechnet, seiner Karriere durch Aufgabe erzielt. Also da kann man schon tendenziell sagen, okay, mit dem Jungen willst du nicht am Zaun legen und dich irgendwie mounten lassen, das ist gefährlich. Und Benoit Saint-Denis hat auch zum allerersten Mal mit einem vollen Fight Camp in der UFC gekämpft. Und da hat man echt gesehen, was der Kerl drauf hat. Und du hast es auch erwähnt, er hat in einer Spezialeinheit gedient. Und ich habe da mal tiefer gegraben. Also von 60 Soldaten in seiner Ausbildungstruppe war er einer von 6, die die Ausbildung und das komplette Programm abgeschlossen haben. Also das verrät dir ein, zwei Dinge über Benoit Saint-Denis. Wenn also hier jemand schreibt, ich habe auch hier diese toxischen Kommentarspalten ein bisschen verfolgt, das ist ja ganz übel, Leute. Also werdet besser. Deutsche Kämpfer in der UFC sind peinlich und deutsche Kämpfer in der UFC sind so schlecht. Ey, prügelt euch gerne mal mit einem Elite-Soldaten. Macht bestimmt Spaß. Also eines wird er nicht machen, brechen. Also außerdem ist der Typ ein sehr passabler Kickboxer. Vor dem Übersatteln quasi vom BJJ ins MMA hat er noch ein paar Kickboxkämpfe bestritten und hat dann nicht schlecht ausgesehen. Also das ist schon ein sehr gutes Paket, konditionell stark, heftig in der Birne natürlich. Der bricht, wie gesagt, einfach nicht. Und ja, Niklas verliert diesen Kampf, den wir jetzt ein bisschen versuchen zu analysieren.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da richtig ansetzen soll. Klar, der Gameplan war irgendwie klar. Ich bin jetzt auch im Lightweight relativ groß, will meine Distanz ausspielen. Hatte auch, also das Szenario, dass Benoit Saint-Denis die Distanz verkürzt, das wurde natürlich durchgespielt. Das hat man immer gesehen, weil man versucht hat, in den Sequenzen, in denen er dann die Distanz verkürzt, weh zu tun. Hat Niklas ja auch in der ersten, ich glaube sogar in der ersten Szene sehr gut geschafft, als er dieses Knie da wirklich sehr gut getimt hochzieht und ihm ja, auf die Wange jagt. Ich hatte das Gefühl, dass Niklas auf, also so ein bisschen abwartend wirkt, gegebenenfalls auch noch, und das vollstes Verständnis, nervös hätte ich es fast schon gedeutet. Dass er irgendwie erstmal so ein paar Erfolgsmomente bräuchte, um in so einen Groove zu kommen, sich gut zu fühlen im Cage und diese Anspannung so ein bisschen abfallen zu lassen. Schafft es halt nicht so wirklich, viele Hände zu landen, weil Benoit Saint-Denis sehr schnell dran ist. Macht es ihm dann auch erstmal schwer, ihn wirklich zu Boden zu bringen. Aber grindet ihn da im Cage wirklich gut runter. Und das zeigt ja auch, der Mann hat nicht nur BJJ-Erfahrung und ist dann halt irgendwie ins kalte Wasser gesprungen, sondern hat auch dieses Cage Wrestling wirklich geübt, hat das adaptiert zum Sport, den er jetzt eben ausübt. Und dann halt auch oft so Khabib-esque die Beine gut verschlossen. Niklas das Aufstehen schwer gemacht. Jetzt irgendwie auch nicht den größten Schaden der Welt angerichtet, sich aber halt gleichermaßen intelligent seine Zeit genommen, Kontrolle auf jeden Fall gut ausgeübt und die Momente eben gesucht, in denen er doch wehtun kann. Niklas sah da unten jetzt auch nicht kläglich aus oder so, beim besten Willen nicht. Hat ja auch ganz viel im 10th Planet Grappling gemacht, so wie ich das verfolgt habe. Aber ja, alles in allem muss man halt sagen, kommt nicht hoch und findet gegen so jemanden eben auch keine Chance, irgendwie Submissions oder so anzubringen. Die erste Runde ging vorbei und ich dachte mir, ja, komm, abgegeben hat er die, aber Mann, der blutet und du bist doch noch fresh, hab in Niklas Gesicht gesehen und mir gedacht, wirklich wehgetan hat er eben nicht. Also ja, es gab so ein paar Sequenzen, wo Niklas irgendwie noch mit auf eine Hand lehnt und er so zwei, drei Hände ins Gesicht, glaube ich, bekommt. Aber letztendlich, so die erste Runde, dachte man sich, gut, Gameplan ist jetzt klar vom Franzosen. Natürlich ist der Druck größer. Jetzt musst du halt, wenn das nach einer Decision entschieden werden sollte, und ich hatte halt auch immer im Kopf, brechen wird der Mann nicht, die nächsten zwei holen. Folglich, wenn ich sage, die Energie zu Beginn der ersten Runde wirkte auf mich schon so ein bisschen angespannt, erneut vollstes Verständnis, kann die jetzt nicht gerade niedriger sein. Aber wie gesagt, war eigentlich noch guter Dinge. Ich traue Niklas alles zu, halt das Ding im Stand, Schaffte eben auch nicht. Die Distanz war gefühlt mit Rundengong wieder verkürzt. Und ja, Benoit erarbeitet sich halt diesen Rücken. Hatte er ja auch gegen Rundenende der ersten, sorry, kurzzeitig.
Gut.
Aber hey, die Glocke hat gerettet. Die Szene in der zweiten kam eben ein wenig früher.
Ja, also Niklas verliert halt mal diesen Kampf. Das muss man festhalten, das muss man auch ehrlich ansprechen, auch wenn er hier so sehr freundschaftlich bei uns in den Videos aufgetaucht ist. Aber er hat in den vergangenen Monaten alles gegeben. Also er hat die Gewichtsklasse gewechselt, hat dann mit absoluten Profis im Performance Institute gearbeitet. Er hat sich mit John Wood und Matthew Jelly und auch mit guten Trainingspartnern eine monatelange Vorbereitung organisiert, hat die auch sehr professionell hinter sich gebracht und viele Erfahrungen gesammelt. Trotzdem muss man als Fazit sagen, er hat nun zum dritten Mal in Folge in der UFC verloren. Zum zweiten Mal vorzeitig. Und ich glaube, Flo, wir wissen alle, was das bedeutet. Also das wird eine bittere Niederlage sein. Mein erstes Zwischenfazit von dieser Kampfanalyse ist mal, ich gehe davon aus, dass es das vorerst war für ihn in der UFC nach dieser, wie gesagt, sehr, sehr bitteren Niederlage.
Ich gehe auch von aus, aber es gibt immer wieder Überraschungen. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie an Sam Alvey denken und sich fragen, wie kann das denn passieren? Gegebenenfalls könnte man zu anderen deutschsprachigen Athleten schauen und schielen, bei denen ich es auch vermutet hätte. Dustin Stolzfuß kämpft, um vielleicht mal auf meine News vorzuschauen, am 16. Juli noch ein letztes Mal gegebenenfalls oder eben mit der Chance, es doch zu halten gegen Dwight Grant. Auch jemand, der sportlich nicht gerade besser dasteht. Also in Stein gemeißelt ist das nicht. Häufig ist es dann in solchen Fällen fast schon ein Segen, dass man noch nicht so viel verdient, weil natürlich immer auch eine Firma sich natürlich denkt, geben wir richtig viel Geld für den Mann aus und bekommen nichts zurück oder ja, komm, der hat halt jetzt irgendwie 12.000 Antrittsgage bekommen, dreimal. Gibt ihm noch eine Chance. Vielleicht ist das sogar fast ein Segen für Niklas Stolze, aber ja, man darf auch nicht überrascht sein, wenn die UFC so entscheidet, wie du vermutest.
Ja, bei Stolzfuß ist ein kleiner Unterschied. Der hatte wenigstens diesen Sieg in der Contender Series. Aber der Gedanke ist absolut solide, den du da hegst. Dann würde ich so zu diesem zweiten Zwischenfazit kommen. Warum hat Niklas verloren? Niklas ist ein guter Kickboxer, das wissen wir. Kann aus beiden Auslagen kämpfen. Du hast vortrefflich analysiert. Er ist hier mit dem Größen- und Reichweitenvorteil ins Gefecht gegangen. Und man hat auch gesehen, er kann schnell Schaden anrichten. Wenn er zum Beispiel im Stand seine Kniestöße bringt, also sein Muay Thai, sein Kickboxen ist richtig gut. Das hat man in der ersten Runde gesehen. Also ich wage mal zu unken, wenn Niklas in dieser Sequenz, in der der Cut bei Saint-Denis entsteht, mit dem Knie voll trifft und nicht mit dem Schienbein, dann geht Saint-Denis schlafen. Ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Niklas. Ich schätze ihn sehr. Aber wir wollen hier unserer journalistischen Integrität auch gerecht werden. Und da muss man einfach auch ganz deutlich ansprechen, dass man seine Schwächen deutlich erkannt hat. Also gegen Ramazan Emeyev, den wir am kommenden Wochenende, glaube ich, wiedersehen werden, da wurde er über mehrere Runden hinweg kontrolliert. Und das war auch in diesem Kampf wieder der Fall. Also es hat 30 Sekunden bis zum ersten erfolgreichen Takedown von Saint-Denis gedauert. Also ich habe hier mal die Statistiken mir rausgeholt. Runde 1, 4 Minuten 34 Kontrollzeit, 2 von 3 Takedowns erfolgreich. Saint-Denis hat das Grappling hundertprozentig dominiert. Er hatte am Ende einen sehr engen Rear Naked Choke. Also wenn die Runde 5 Sekunden länger geht, ist das Ding vorbei, glaube ich. Niklas auf der anderen Seite hat 6 seiner 7 versuchten Significant Strikes getroffen. Das Problem war nicht sein Striking. Das Problem war die Takedown Defense und das noch schlimmere Problem war seine Grappling Defense. Und da möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen. Seine Guard wurde jedes Mal direkt passiert. Also er hat kein Knee Shield reinbekommen, er hat keine Half Guard zurückbekommen, er hat am Zaun schon im Initiieren dieser Sequenzen den Griff und den Positionskampf verloren. Er konnte den Griff nicht lösen, er konnte den Gegner nicht aufziehen, er hat die Takedowns nicht verteidigen können. Und die zweite Runde war dann eben kürzer. Ja, die dauert 1,32 und von diesen 1,32 kontrolliert Benoit Saint-Denis 1,10. Also es dauert gut 20 Sekunden, dann wird er wieder an den Cage gepresst, obwohl er auch da, Niklas, landet eine schöne, cleane rechte Hand. Die hat nicht geschmeckt. Aber Saint-Denis ist tough, der marschiert da durch, unbeirrt, drückt ihn an den Cage. Niklas versucht dann noch diesen Standing Guillotine, bezahlt dann aber mit dem Takedown und Saint-Denis macht das, wie das ein Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer macht. Er überwindet schrittweise die Verteidigungslinien. Und alle, die vielleicht aus dem Boxen kommen oder aus dem Kickboxen oder vielleicht erst mit dem MMA so ein bisschen anfangen, man muss sich das im Jiu-Jitsu so vorstellen, du hast verschiedene Verteidigungslinien. Die erste Linie sind die Füße, dann kommen die Knie, dann kommt die Hüfte, das ist die kritischste, weil so dieser Jeopardy-Punkt, dann sagt man ja auch immer in BJJ-Turnieren, wenn du quasi die Hüftlinie passierst und an der Hüfte vorbeikommst, so in die Side Control oder in den Kesa-Katame oder in die Mount Guard oder Back Mount, dann hast du diesen Jeopardy-Punkt überwunden, wo du noch Guard schließen kannst, also Half Guard oder Close Guard. Und das hat der wirklich super gemacht. Also überwindet die Füße, dann die Knie, dann macht er diesen Figure Four, klemmt die Knie ein. Niklas bekommt das Knie nicht raus, kann nicht mit dem einen Knie wenigstens mal nach oben gehen und ihn wieder in der Half Guard wegdrücken. Er kommt zur Hüfte hoch, er geht in die Mount. Niklas muss drehen, er trappt den Arm, er presst ihn an den Cage. Es ist wirklich schrittweise A, B, C, Jiu-Jitsu. Und diese Niederlage, das haben auch ein paar geschrieben, diese Niederlage hat nichts mit Submission Defense zu tun. Also wenn der Rear Naked so sitzt, klar, hätte er den Ellbogen vielleicht noch schieben können, aber der war richtig tight. Diese Niederlage würde ich in zwei, drei Punkten zusammenfassen. Und zwar Cage Work, da sind die Takedowns passiert. Takedown Defense und Guard Retention. Guard Retention, glaube ich, noch viel schwerwiegender, weil du kannst den Takedown kassieren. Wenn du jemand bist, der viel kickt, wie Niklas Stolze, kannst du auch mal hinfallen. Du kannst ausrutschen. Also da ist vielleicht Blut oder Schweiß oder du rutschst aus. Aber Guard Retention, hat kein Knie reinbekommen, hat die Füße nicht rausbekommen, die Beine nicht frei bekommen. Das waren so die Punkte. Daran hat es gelegen, meines Erachtens.
Ja, er hätte sich, glaube ich, nicht allzu detailliert erkannt. Natürlich kenne ich auch diese Verteidigungslinien, die gleichen kann man ja auch auf den Armen, also Ellenbogen, die unterste, der am Oberkörper nochmal, die letzte, kann man da ja auch so unterteilen. Das sind halt Basics, die man jahrelang irgendwo auch, also klar muss man die einmal verstehen, aber die wirklich auch in jedes Bewegungsmuster auch mit einzuprügeln, ist natürlich eine Sache, die kommt nicht durch 6 Monate Fight Camp. Ich kann nur letztendlich sagen, ich war relativ froh, Niklas danach sprechen zu hören. Hat sich ja auch öffentlich geäußert. Das letzte Mal hat er das ja so ein bisschen bereut, weil er da irgendwie einfach nur seinen Frust von der Seele gesprochen hat. Auch wir haben uns ja mit ihm über seine erste Niederlage unterhalten, wie er meinte, ey, Rollladen runter, ich verlasse nicht das Haus, will niemanden sehen und fall in ein richtiges emotionales Loch. Das war in dem Fall zumindest mal kurz nach dem Kampf offenbar nicht so. Das hat mir auf jeden Fall, ja, gut gefallen, sage ich jetzt. Ist jetzt vielleicht ein komisches Wort, hat mich erleichtert, so eventuell etwas besser. Und kennt natürlich auch seine Schwächen. Sagt danach scherzend irgendwie: Ich glaube, ich muss in Dagestan oder Tschetschenien ringen lernen. Weiß jetzt nicht, ob es so weit gehen muss, aber keine Ahnung. Vielleicht gehst du mal zu Khabib und Daniel Cormier oder so, wenn du wieder in den Staaten bist. Er ist halt. So, ich würde sagen, klar kann man da keine Faustregel draus machen, aber tendenziell so ein Jahr oder zwei vor seinem körperlichen Peak. Sollte ihn die UFC wirklich entlassen, wird es ein relativ langer Weg. Dann muss er schleunigst in anderen Divisionen, also Organisationen so aufräumen, um wirklich nochmal eine zweite Chance zu bekommen. Aber auch das traue ich ihm prinzipiell zu. Trotzdem sollte es diesen Umweg benötigen, dann glaube ich auch nicht darauf verlassen, es reicht doch wieder. Die bei GMC, NFC, keine Ahnung, wo habe ich doch jetzt weggeputzt, scheinen doch wieder in einem guten Ort zu sein. Ich glaube, es ist ein Moment, den man, so unangenehm das ist, als Profisportler sich auch einfach ganz bewusst einprägen muss. Man muss sich sagen, ich wurde hier deklassiert, wieder ein hartes Wort, klar besiegt, mir wurden meine Schwächen ganz offensichtlich aufgezeigt und das ist ja mein Ziel, mich auf diesem Level wirklich messen zu können. Folglich, ja, kann das natürlich der Psyche gut tun, jetzt, wie gesagt, Leute bei NFC etc. gegebenenfalls umzupumpen, aber ja, die Lücken müssen geschlossen werden, da hast du natürlich recht. ich würde es, also es wäre ja fast schon eine schönere Geschichte, wenn es so eine Comeback-Story wäre. Stell dir vor, er muss diesen Umweg gehen, er schafft diesen Umweg, kommt zurück und so ein bisschen Peter Sobotta-mäßig holt er dann seine Siege. Haben ja auch andere geschafft. Ich glaube, an der Mentalität scheitert es nicht. Das steht in meinem Kopf zumindest fest.
Ein Punkt noch, der mir noch eingefallen ist, ist natürlich auch der kleine Cage, ist für Niklas nicht gut.
Das stimmt.
Hast du gesehen. Wenn du noch einen Meter Platz hast, um hinten wegzugehen und dann noch rauszudrehen, dann kannst du auch so einen Takedown vielleicht leichter stoppen. Wird immer noch eine Aufgabe sein gegen den Benoit Saint-Denis, aber hätte, hätte Fahrradkette. Es war halt das Apex, es war das kleine Oktagon. Und das beraubt ihn auch ein bisschen seiner Stärken. Er ist halt jemand, der da ein bisschen Platz benötigt, um auch Takedowns zu verteidigen aufgrund seines starken Kickboxens. Aber du sagst es ja schon. Also wir haben vor einer Woche, glaube ich, ist es jetzt gewesen, mit Peter Sobotta gesprochen, hat er auch 3 Niederlagen, hat dann in 6 Kämpfen in europäischen Ligen 5-mal vorzeitig gewonnen. Ein Unentschieden, glaube ich, war dabei. Und dann ja, ruft die UFC an, weil sie in Deutschland ist. Also es kann auch immer ganz schnell gehen. Es kann sein, dass Short Notice ein Gegner gesucht wird und Niklas ist irgendwie noch in Vegas oder so. Eine Sache, die mir ja, ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist sein Knie. Das linke Knie scheint was abbekommen zu haben. Hat er auch in seiner Instagram-Story gesagt, ich habe ihn jetzt noch nicht genervt mit irgendwelchen Anrufen oder Sprachnachrichten oder Textnachrichten. Ich lasse ihn da noch ein bisschen Zeit zu atmen. Aber das linke Knie scheint was abbekommen zu haben. Ich hoffe, dass es kein Kreuzband ist. Das wäre halt wirklich bitter, wenn das jetzt auch noch dazu käme. Also Innenband ist wesentlich dankbarer, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Innenband, da kannst du nach 6 Wochen wieder einsteigen ins Training, aber Kreuzband ist halt immer saublöd. Also da wieder harte Sparring zu machen, das wird erst so nach 3 bis 6 Monaten vielleicht sogar stattfinden und bis du wieder kämpfen kannst, ist ein Jahr vergangen. Das wäre echt nicht gut. Also ich drücke da Daumen und große Zähne und was weiß ich, von mir drücke ich mir die Nasenlöcher zu, als das nicht passiert ist. Ja, das noch so als Randnotiz, ist mir gerade noch eingefallen.
Ja, das wäre bitte. Stimmt. Habe ich schon fast verdrängt, dass er meinte, dem Knie geht es nicht gut. Ja. Ja, da fast lieber ein blaues Auge. Und keine Ahnung. 2, 3
Das sah gut aus. Das Gesicht, ja. Wie bei, keine Ahnung, es könnte sich bei einer Modelshow bewerben. Also sah ja total unbefleckt aus. Da sieht man auch, das war nicht viel an Schlägen, was er da eingesteckt hat. Im Striking hat er besser ausgesehen. Also Benoit Saint-Denis hat eine hässliche Narbe für den Rest seines Lebens, da an der linken Backe. Aber ja. Wie du sagst, manchmal ist ein blaues Auge besser als ein kaputtes Knie.
Definitiv. Lass uns zu restlichen Kämpfen kommen. Du hast auf jeden Fall noch das Main Event der Prelims geschaut. Carolina Kowalczewicz gegen, helf mir auf die Sprünge, ich habe es mir gar nicht
Elise Herrick.
Elise Herrick, ich nicht zugegeben, habe dann Grillfleisch gegessen und mich doch mal mit meiner Familie beschäftigt.
Absolut legitim. Ja, das war das Main Event der Prelims. Carolina Kowalkiewicz gegen Felice Herrick. Das war ein Matchup, das es vor 4 Jahren, über 4 Jahren schon mal gab, im Jahr 2018, im Frühjahr. Damals Split-Decision-Sieg für Carolina Kowalkiewicz. Sie holt sich hier den Sieg durch Submission per Rear Naked Choke in Runde 2 nach 4 Minuten und 1 Sekunde. Erstens mal hochverdient, ihr Striking sah besser aus, sie sah mutiger aus, sie ist nach vorne gegangen. Das war die alte Carolina Kowalkiewicz tatsächlich, die hier Felice Herrick vorzeitig besiegt. Und warum wollte ich das ansprechen? Mir ist es wichtig, dass es angesprochen wird, weil es war für Carolina Kowalkiewicz der erste Sieg seit diesem Split-Decision-Sieg vor über 4 Jahren gegen Felice Herrick. Sie hat 5-mal in Folge verloren, hat natürlich auch absolute Killer gekämpft, keine Frage. Kehrt jetzt in die dringend benötigte Siegerspalte zurück. Und Felice Herrick, für die ist es der 4. Misserfolg in Folge gewesen. Und sie beendet tatsächlich im Alter von 37 Jahren nach diesem Kampf im Oktagon noch ihre Karriere, lässt da die Handschuhe und hat da sehr reflektiert gewirkt, sagt, ich bin 37, ich bin seit 20 Jahren in diesem Game, seit Jahren in der UFC, musste mich jetzt 2-mal am Kreuzband operieren lassen, das ist nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe oder gewünscht hätte und das war es für mich einfach. Ich sehe einfach für mich keine Zukunft in diesem Sport. Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte und ich muss jetzt in anderen Feldern aktiv werden und Erfolge holen und mich da verausgaben und verwirklichen. Fand ich eine gute, reflektierte Ansprache. Ich gebe ihr auch recht, nach 4 Niederlagen in Folge in diesem Alter ist es schwer. Und es ist tatsächlich auch so, dass man fast davon ausgehen hätte müssen, dass sie entlassen worden wäre. Karolina Kowalkiewicz hätte sich auch keine sechste Niederlage in Folge leisten können. Die hat ein bisschen runtergebissen von den Erfolgen vergangener Tage. Für die war es natürlich sehr, sehr wichtig, da nochmal den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Hat sie hiermit getan. Und ja, das sind zwei Frauen, die seit langer, langer Zeit dabei sind in der UFC. Also Kowalkiewicz seit 2015. Und auch die Niederlagenserie ist halt so, dass man sie erklären kann. Ich meine, Jessica Andrade, Michelle Waterson, Alexa Grasso, Yan Xiaonan, Jessica Penne, das sind halt einfach mal Namen, gegen die kannst du verlieren. Zweimal hat sie auch vorzeitig verloren gegen Andrade und Penne. Gut, da ist sie auch nicht die Einzige. Jetzt wirklich wieder ein Eintrag in der Siegerspalte, das wird ihr Mut geben und sie hat ganz anders gekämpft als in den vergangenen Kämpfen. Da hatte man schon den Eindruck, dass ihr das Selbstvertrauen ein bisschen abhanden gekommen ist. Das war hier gar nicht so, das war sehr entschlossen, das war technisch sauber und ja, das macht schon Lust auf mehr. War ein guter Main Event der Prelims und ein emotionaler, ein wichtiger Kampf für beide und das Karriereende von Felice Herrick, das darf man, glaube ich, nicht unerwähnt lassen. Eine Kämpferin mit solchen Verdiensten, ja, soll schon auch mal erwähnt werden. Was ich an der übrigens letztes dazu immer super krass fand, Felice Herrick ist immer krass vorbereitet. Also die ist 37, die sieht körperlich aus, als wäre sie 23. Kein Gramm Fett, nur Muskeln. Wenn du die auf der Waage siehst, Alter, das ist wirklich 10 von 10. Wenn wir sagen, okay, Fighter, die immer in Topform sind, Felice Herrick auf jeden Fall erfüllt da alle Kriterien in ganz, ganz kranker körperlicher Verfassung, dreht da in der Vorbereitung konditionell und kraftmäßig alle Steine um. Aber das war's mit ihr als Kämpferin auf jeden Fall mal.
Ja, also der erste Gedanke, der mir beim Zuhören deiner Rede gerade gekommen ist, als du meintest, 5 Niederlagen in Folge, war dann doch wieder eine gedankliche Brücke zu Niklas Stolze. Klar, Kowalkiewicz hat halt vorher auch schon was in der UFC gerissen, aber es zeigt mal wieder, es muss nicht sein, dass du dann auch so schnell rausgeschmissen wirst. Ich hatte halt bei ihr so ein bisschen das Gefühl, dass die letzten Jahre auch einfach ihren Fokus nicht so ganz auf Kampfsport hatte. Hat sich irgendwie ja so influencermäßig einiges aufgebaut. Wenn man sich einige Instagram-Posts von der anschaut, denkt man, man ist bei irgendeiner Fitness-YouTuberin, die halt nur Product Placements macht und nicht bei irgendeiner Kampfsportlerin auf der Homepage. Keine Ahnung, inwieweit das jetzt hier wirklich Thema sein sollte, aber zeigt mir irgendwo auch, dass du gedanklich nicht einfach nur bei Kampfsport bist, hat sich auch operieren lassen und sich irgendwie die Oberweite vergrößern lassen, wo halt parallel dazu eine Rose sagt, ja, ich weiß, sieht nicht so gut aus, aber ist halt praktisch und sich den Kopf rasiert. Da sieht man halt irgendwie auch, das Mindset ist vielleicht ein bisschen woanders. Ich hatte ja auch mal, ich glaube, zu Misha Tate, das war auch eine eigenartige Folge, gesagt, dass das, glaube ich, nicht hilft beim Weight Cut. War so eins meiner ersten Argumente. Du sagst, ich glaube, die grappelt nicht gut. Ich sage, die Oberweite war es. Das war ja eine wirre Folge auf jeden Fall. Aber der Gedanke kam ja auch schon, ne? Also einerseits, wie sehr hilft dir das körperlich? Meine Antwort ist halt gar nicht. Und du hast mir auch gesagt, ich glaube, so viel macht das nicht aus beim Weightcut. Aber es können halt diese Millimeterentscheidungen beim Leistungssport meiner Meinung nach sein. Worauf ich aber hinaus will, ist halt, glaube ich, einfach, wie gesagt, der Fokus. Also du machst dir halt als Frau, die nur Kampfsport, Kampfsport, Kampfsport denkt und dann ist halt meine Nase krumm, wenn ich festgetroffen werde, Hauptsache ich bin im Sparring irgendwie vorangekommen technisch, machst du dir, glaube ich, keine Gedanken um Optik und Instagram-Postings. Zumindest nicht als, ja, also zumindest machen das andere nicht, die dann halt ein Leistungsniveau definieren in dieser Gewichtsklasse, so vielleicht fairerweise. Aber ja, ist halt eine bewährte Kämpferin und mir auch, wenn ich die mal irgendwie absprechen höre, eine sympathische Frau, freut mich irgendwie, dass sie die Erfolge wieder hat. Das kann ja auch wieder hungrig machen und dieses Feuer noch mal ein bisschen mehr entfachen. Aufgegeben hat sie die Karriere offenbar ganz klar nicht und ich traue ihr prinzipiell auch noch weitere Schritte klar zu. Also ist jetzt nicht so eine, wo ich auch sage, gutes Alter und irgendwie, du wurdest von der Zeit überholt und ich glaube, das wird nichts mehr. Prinzipiell, klar, harte Division, aber kann man sich schon auch vorstellen, dass nach diesen 5 Niederlagen auch 1-2 Siege kommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein, zwei Worte noch zu den Prelims. Aaron Blanchfield mit einer schönen Submission könntet ihr euch vielleicht anschauen. Tony Gravely mit einem schönen K.O. Rinat Fakhretdinov mit einem brutalen Ringerkampf gegen Andreas Michailidis. Also, der hat den Tod gerungen. Also, der hat mir so leid getan, der Grieche, weil das war irgendwie so, als würdest du eine Maus in einen Fleischwolf schmeißen. Dieser Fakhretdinov hat den Tod gerungen. Also das war den rumgeworfen, als wäre es eine kleine Katze oder so. Also das war beeindruckend. Guter Kampf war auch noch dieser Kampf zwischen Joe Solecki und Alex da Silva Coelho. Da gab es ein bisschen Ungereimtheiten und Diskussionen auf Twitter wegen dem Urteil. Aber ich glaube, wir kommen zur Maincard. Ne? Also nur da so ein paar Punkte noch abzufrühstücken. Aber bei der Maincard war der erste Kampf ein Kampf im Halbschwergewicht. Alonzo Menifield besiegt Askar Mosarov durch TKO in Runde 1 nach 4:40. Und es sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Also Menifield hatte Pat Barry, den Ehemann von Rose Namajunas, in seiner Ecke.
Krass, ist mir nicht aufgefallen.
Ja, das habe ich auch erst bei der Siegesfeier dann gesehen. Was, da steht Pat Barry mit dabei. Und Manyfield ist halt, das ist mir einfach hängen geblieben, so ein krasser
Ja,
Bulldozer.
voll,
Alter,
voll.
Alter, ist das ein Kasten. Also kommt nach vorne, schwere Hände, Takedown, Druck, spielt seine Kraft aus. Ich habe mir die Statistiken irgendwo rausgesucht. 55 Strikes von Manyfield, nur 11 von Mosarov. Und von 4 Minuten 40 Kampfzeit hatte Manifield 4 Minuten 19 Kontrolle. Also zwei Takedowns, deutliches Finish mit Elbows aus der Mounted Crucifix-Position. Ey, das war nasty. Das sah gemein aus, dieser Sieg. Also, boah, der Junge kam mit ausschließlich bösen Absichten aus der Ecke und hat ihn einfach mal überfahren.
Ja, wer sich diesen ersten Takedown anschaut, wie er einfach nur so nicht so einen abwartenden Jab, sondern erstmal so eine richtig eklige Overhand in den Reihen jagt, ob es jetzt die Deckung ist oder nicht, du wirst die Hände hochziehen, folglich ist der Weg zum Takedown da. Also diese erste Sequenz hat mir schon so klar gemacht, okay, du bist heute nicht zum Verlieren da.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Es war so am Pausenhof, ey, du hast mir die Lunchbox gestohlen, ich hole sie mir zurück. Das war wow. Also an der Leistung hat alles gepasst. Das Einzige, was mir noch ein bisschen ja immer noch zu denken gibt, war der Sinn der Post-Fight-Speech von Manifield. Habe ich nicht einmal ansatzweise kapiert, aber hey,
Ich schon.
ich halte fest, der Typ ist eine Maschine. Erklär's mir gerne. Ich bin
Dieser
gespannt.
Askar Mosarov wurde mit 25-7, einem Rekord von 25-7 in die UFC geholt. Und
Ja.
dann wurde erst, als der Vertrag gemacht wurde von der UFC, dann mal, so wurde es offiziell verkündet, der steht 25-7, mal so ein bisschen recherchiert. Und aus 25-7 wurde 19-12. Das heißt, man hat gesehen, aha, der hat ein paar Kämpfe, die ihm als Sieg gegeben wurden, offenbar verloren. Und da wurde am Rekord ein bisschen rumgeschraubt. Wo ich am allerstutzigsten werde, wenn man mal 25-7 zusammenrechnet, sind es 32 Kämpfe. Wenn man 19-12 zusammenrechnet, sind das 31 Kämpfe. Das heißt, ein Kampf war offenbar auch nie, ist nie stattgefunden. Oder ich erinnere mich daran, dass ich dir mal, weil ich weiß noch, dass es Dan Hardy erzählt hat, aber ich weiß nicht mehr über wen. Aber er hat irgendwie von so einem Kampf auf der englischen MMA-Bühne gesprochen, wo einem Kämpfer tatsächlich ein Sieg komplett, ein offenbar gekaufter Sieg, aberkannt wurde, weil keinerlei Siegeswille im Gegner zu erkennen war. So nach der Nummer, der
Das
kam.
hast du schon mal erzählt,
Genau.
ja.
Gegebenenfalls war das ja auch so eine Sache hier. Auf jeden Fall wurden aus 32 Kämpfen 31 und aus 5 Siegen wurden plötzlich 5 Niederlagen. Also da wurde.
Was ist das Schlimmste? Was ist das absolut Schlimmste, was du zu einem Kämpfer sagen kannst? Du bist hässlich? Nein. Du kämpfst schlecht? Nein. Bei dir war absolut kein Siegeswille erkennbar. Das ist das Schlimmste, was man zu einem Kämpfer sagen
Ja,
kann.
aber man kann sich's vorstellen. Also jetzt nichts gegen Smolik, der hat da ja nichts gemacht, aber so dieser erste MMA-Sieg kriegt halt einen Tritt zur Schulter und fällt um. Also ja, der Mann kam halt für die für die Antrittsgage und
Ja.
dachte, gut, da ist mein Ausweg, ich falle.
Das ist übrigens ein guter Punkt. Es wurde ja heftig diskutiert in den sozialen Medien nach diesem Kampf von Eckerlin. Und da haben auch welche gesagt, ja, da gab es auch schon bei GMC komische Szenen. Leute, ich kenne Michael Smolik mittlerweile persönlich sehr, sehr gut. Und wir haben regelmäßig Kontakt. Michael Smolik ist da in diesen Kampf gegangen und hat sich voll vorbereitet und war sogar richtig nervös, weil es sein erster Kampf war. Michael Smolik hat sich da nichts erkauft oder ergaunert oder so. Da kommt da irgendein Typ, der da die Prämie abholen will, ne, und stellt sich da rein und fällt halt um. So, dass wir das nicht wieder haben wollen, dass das schlecht war und dass die nächsten Gegner auch viel besser waren, vor allem Wesner und jetzt zuletzt Emilio Kisur wäre ein besserer Gegner gewesen. Aber das wird ja auch nachgeholt, das ist keine Frage. Aber das ist ja nicht die Schuld des Gegners, ne? Also das von Michael Smolik meine ich jetzt.
Nein, natürlich nicht. Ich weiß, habe jetzt meine eigenen Worte gar nicht mehr im Ohr. Ich meine es sogar gesagt, aber erneut. Ich meinte das gar nicht so als Arme. Ich packe meinen Seitenhieb ein.
Ich wollte es nur im Zuge dessen sagen, weil das ist mir auch aufgefallen in den Diskussionen in den sozialen Medien und auch bei dem Germany Discord wurde das gesagt, wo ja immer sehr gut diskutiert wird tatsächlich. Also da werden auch Leute die Pöbeln rausgeworfen. Das gefällt mir immer gut. Aber ja, war nur jetzt nur so ein Gedanke von mir.
War halt so ein Kampfverlauf, den so deutsche MMA-Fans, glaube ich, vor Augen haben. Und das ist ja zum Beispiel so eine Sache, da könnte man schon auch mal sagen, ja, wo war der zum Kämpfen da? Und in manchen Fällen scheint so ein Kampf tatsächlich komplett aus dem Record gestrichen zu werden. Vielleicht war das hier ja auch so. Alonso Manifield sagt, der Typ hat 3 Records. Das verstehe ich nicht. Ich kenne jetzt halt 2. Vielleicht ist da irgendwie erst aus 25-7 eine 23-8 geworden und dann die 19-12, keine Ahnung. Vielleicht wird es so nach und nach rausgefunden. Aber das sind zumindest 2 Records, die er da anspricht. 2 von den 3.
17 und 4 ist der 3. Record, glaube ich.
Genau. Also. Ja, es ist ein bisschen seltsam auf jeden Fall.
Okay, ich habe es verstanden. Alonso Manifield, du hast es ein bisschen umständlich erklärt, aber Flo hat es ja wenigstens verstanden. Das ist ja okay, deswegen sind wir ja zu zweit, ne, damit wir alles verstehen. Okay. Wir kommen zum nächsten Kampf. Fliegengewicht. Odie Osborne besiegt Zaruk Adashev durch KO nach 1 Minute 1 in Runde 1. Für mich eigentlich ein TKO, weil noch Ground and Pound dazu kam, wenn ich mich richtig entsinne. Aber wen juckt es am Ende? Ne? Also was mir da mal aufgefallen ist und was ich mir gemerkt habe, Odie Osborne kommt mit 8 Zoll Reichweitenvorteil in dieses Duell. Junge, wir sind hier im Fliegengewicht, das ist die Gewichtsklasse bis 56,7 Kilogramm. Wir haben hier einen Reichweitenvorteil von mehr als 20 Zentimetern. Das ist heftig und ja, es ging auch heftig und schnell zu Ende, geht einen Schritt zurück und trifft dann mit der rechten Führhand und das war so eine Mischung aus einem Führhandhaken, so einem Lead Hook und einer Overhand.
Ja, also eine Overhand, ja, das war... Ja,
technisch ungewöhnlich, aber das wollte der so, hat er ja auch gesagt. Also er hat gesagt, der Typ ist ein technisch guter Kickboxer. Ich wollte unorthodoxes Zeug bringen, ich wollte komische Sachen raushauen, damit der sich nicht darauf einstellen kann. Das scheint gut aufgegangen zu sein.
Ja, voll. Also wie hart diese Hand kommt, wie perfekt platziert die ist und ja, vor allem, dass er sie letztendlich im Rückwärtsgang in Bedrängung so bringt. Das war schon eine krasse, sehr, sehr eindrucksvolle Szene. Und ich fand davor halt, meine erste Notiz steht, Adashev wirkt sehr flink im Stand. Also ich fand eigentlich, der sah richtig gut. Das hat zu Beginn so 1-2 Konter gebracht. Dann, wenn er mal explodiert, ist wirklich sehr, sehr, sehr zügige Hände. Also dass der Mann ein guter Kickboxer ist, das hat er auch in diesem sehr kurzen Kampf beweisen können. Aber das war halt der Schalter, der den Kampf komplett auf den Kopf gestellt hat, gedreht hat. Eindrucksvoll, wie gesagt. Also wie perfekt die am Kinn landet, wie du gesagt hast, wie weit der da ausholt, was für ein Weg der da schwingt wirklich. Die hat er ja geworfen, diese Hand nicht irgendwie gedrückt. Da darf man auch im Fliegengewicht direkt runtergehen und ob es jetzt KO, TKO ist, der wirkt schon sehr benommen nach diesem Ground and Pound, das da auch noch hinterherkommt. Also ich wehre mich da jetzt zumindest nicht gegen, dass da kein TKO steht.
Ach, ist alles okay, keine Kritik von mir, das ist ja auch irgendwie so Jammern auf hohem Niveau, ne? Aber ja, 2 Fragen, die wir ja versuchen immer zu stellen. Wie wurde gekämpft? Das war hier sehr kurz, war eine schöne Aktion von Odie Osborne. Und was hat jemand eigentlich drauf? Also dieser Zaruk Adashev, den schreibe ich noch nicht ab, weil alles, was man hört und wenn auch Odie Osborne über ihn spricht, klingt das ja wirklich so, als wäre das ein sehr guter Kickboxer. Also ich schließe nicht aus, dass der da noch Schaden anrichtet in der Fliegengewichtsdivision, aber hier wurde erstmal böse ausgebremst und K.O. geschlagen von Odie Osborne, der dann eine nette Post-Fight-Speech hinterher schiebt, sagt, mein Trainer John Wood, der ist zwar hässlich, aber das ist ein guter Trainer.
Das zeigt aber, ich habe nur verstanden, die können sich richtig gut leiden. So, das ist das Einzige, was ich raushöre.
Ja, voll, voll.
Ja, sympathisch. Ich habe sie zugegeben nicht gehört, aber glaube nicht, dass der den wirklichen Ernst gemeinten
Nee,
Sachen
auf
verpassen
keinen
wollte.
Fall.
War er im Cage und man hat seine direkte Reaktion gesehen?
Er hat gegrinst. Also,
Siehst
was will er machen? Ich glaube, er war sehr zufrieden mit diesem Sieg und scheint ein gutes Verhältnis zu haben miteinander, was ja auch zuträglich ist. Ne? Wenn man jeden Tag zwei, dreimal trainiert, dann sollte das schon passen.
Ja.
Kommen wir
Ja, so
weiter
schnell wie,
zum,
genau.
oder? Zum Fliegengewicht der Frauen. Also, Karine Silva besiegt Poliana Botelho durch Submission in einem Darce-Choke nach 4,55 in Runde 1. Also, ja, nicht last minute, nicht last second, aber 5 Sekunden vor der Glocke ein Finish. Das ist spektakulär und Karine Silva scheint eine sehr spektakuläre Kämpferin zu sein. Also, bei Dana Whites Contender Series war der Auftritt schon mal sehr überzeugend und sie ist ein Finisher, hat alle 15 Profisiege, also den jetzt mit eingerechnet, vorzeitig erzielt. Das ist in so einer leichten Gewichtsklasse bei den Frauen sehr, sehr ungewöhnlich. Also 6. Sieg in Folge, hat nochmal Performance of the Night Bonus mitgenommen, 50.000 Flocken und ja, landet da gute 50 Sekunden vor dem Ende, eine fette Overhand, erholt sich den Takedown so in einem Guss, Ground and Pound und dann Bilderbuch Darce Setup. Also so dieser Clamp, wo du den Kopf runterdrückst, dann nach hinten, zack, schließt. Also, wenn im Duden der Darce-Choke beschrieben wäre, dann wär genau so, wäre dieser Setup wäre drin, so wo du den Kopf runterdrückst und den Arm durchziehst, dann fängt sie die Beine. Das ist also so, keine Ahnung, 10 von 10, alle Schritte abgespult. Und ich hatte so das Gefühl, sie überlegt ganz kurz: Steige ich dir auf den Rücken, hau ich dir die Fresse ein? Ach komm, ich Darce-Choke dich. Das ist schmerzloser für dich. So. Wow, hat Angst gemacht.
Auf jeden Fall und zeigt halt vor allem, dass die Frau sehr weit ist. Ich meine, sie hat hier ihr UFC-Debüt gegeben, wirkte da wirklich sehr abgeklärt, denn man muss ja fairerweise sagen, der Kampf lief nicht irgendwie von Rundenbeginn für sie. Hätte da vielleicht der Vollständigkeit halber noch gesagt, weil du eben erwähnt hast, dass Pat Barry in der Ecke stand, sie steht mit Wellington Turman in der Ecke, was auch ebenfalls ja ein sehr, sehr guter Grappler ist. Hat wohl auch Trainingserfahrung mit Taylor Santos, wurde von, ich glaube, John Annick erzählt, dass sie wohl sehr heiß darauf ist, sie im Titelkampf zu sehen. Zeigt aber halt, das ist mir, klingt jetzt doof, bisschen relativ egal, aber es zeigt halt, sie trainiert eben auch mit hochklassigen Kämpferinnen. Aber sieht, wie gesagt, vor allem im Stand zu Beginn einfach nicht besser aus. Also Botelho hat den besseren Start, trifft bessere Hände, hat vor allem deutlich bessere Maid-Bewegungen, zeigt das bessere Distanzgefühl, wie ich finde. Aber es ist ja, das muss man gleichermaßen sagen, auch erstmal eine Rechte von Silva, die Botelho durchwackelt und den Beginn des Endes quasi mal einläutet. Er geht da quasi direkt zum Takedown. Man kann sich fragen, wäre die nicht von alleine umgefallen? Also die war schon richtig durchgewackelt und wird dann halt auf diesen wackeligen Beinen zu Boden gerissen. Und ja, den Rest hast du wirklich perfekt beschrieben. Will da erst, glaube ich, so ein Arm-Triangle auch zumachen, aber sieht dann halt auch, komm, das geht auch einfacher.
Ja, und schmerzlos, so für die Gegnerin, was mir irgendwie Angst macht. Aber Poliana Botelho ist ja auch eine klasse Kämpferin. Also man hat gesehen in den ersten Minuten, wo die im Stand kämpfen, die ist technisch gut, das ist ein Veteran, die macht nichts Dummes. Das ist schon mal ein krasser Sieg in deinem Debüt. Ist ja auch heftig, dass man dir so jemanden vorsetzt. Also, okay, Contender Series Auftritt hin oder her, geiler Rekord hin oder her. Aber im UFC-Debüt Poliana Botelho in der ersten Runde zu finishen,
Eine Ansage.
das ist mal eine Hausnummer. Also, Respekt. Also von dieser Karin Silva, die ist 28. Ich meine, die kommt jetzt so in die Blütezeit ihrer Karriere. Ich glaube, die sollte man schon so wenigstens auf so ein Post-it so nebenher hängen haben. Vielleicht noch nicht auf einem großen Zettel, aber auf dem Post-it steht sie.
100%. Generell, auch von beiden, wirklich, muss man fairerweise sagen, Kampf auf sehr hohem Niveau. Hat mir Spaß gemacht. Gleiches würde ich aber auch zu Michael Trisano und Lucas Almeida sagen. Das war ein Tempo, das auch Freude gemacht hat. Almeida mit den ersten signifikanten Treffern, oder willst du noch was zu den Frauen sagen?
Alles gut.
Almeida, ja, mit den ersten signifikanten Treffer bringt so zwei Rechte in der ersten Minute, die mir sehr, 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 sehr prägnant im Gedächtnis geblieben sind. Und ich dachte, okay, ich glaube, wir wissen jetzt, in welcher Fahrtrichtung dieser Kampf verlaufen wird. Almeida holt sich das, aber Chissano sucht halt ab dem Moment, wo er die ersten harten Treffer im Gesicht bekommt, regelmäßig den Clinch. Sieht aber auch zu Beginn erstmal gar nicht so gut aus. Also Almeida dominiert selbst diesen Clinch, so ganz klassischer Thai-Clinch, erarbeitet sich halt die Position mit den Händen innen und greift sich da so ganz typisch den Nacken, tritt halt Knie, die Chisano auch dazu zwingen, diesen Clinch zu lösen. Und man könnte ja sagen, gut, dann gibt das auch aber nein, er sucht halt den nächsten Takedown, geht erneut, er verkürzt erneut die Distanz und hat aber auch damit erstmal keine Erfolge. Hätte eigentlich gedacht, ab dem Moment ist der Kampf ganz klar entschieden, aber auch da wurde es weiterhin hitzig. Almeida bekommt halt weiterhin im Stand die Oberhand, wirkt auf mich auch zunehmend selbstbewusster, aber wird dann halt, und das ist für mich so eine Sequenz, die mich überrascht hat und mir den Kampf halt so geil gemacht hat letztendlich, wird dann an einem Punkt, wo ich eigentlich denke, okay, das Ding ist irgendwie gegessen, wir haben einen Klassenunterschied gesehen, wird halt mit diesem linken Haken getroffen, der ihn hart anschlägt, dieses Knie hinterher auch super getimt, zerrt ihn da ja wirklich nochmal drauf und übersteht dann halt trotzdem diese 20 Sekunden am Boden, die ja absolute Alarmbereitschaft bei ihm auf jeden Fall ausgelöst haben sollten. Und das hat halt die Runde gedreht. Also das war wirklich so eine MMA-Runde, wie man sie Leuten zeigen kann, die man für den Sport, finde ich, begeistern möchte.
Ja, Michael Trezano hat nicht irgendwie Staffel 27 von The Ultimate Fighter gewonnen. Also hat ein halbes Dutzend Kämpfe jetzt auch in der UFC. Da muss man festhalten, den Kerl musst du erstmal besiegen. Und du sagst es, er schlägt Lucas Almeida in der ersten Runde richtig hart nieder. Also der ist da ganz böse unterwegs, kontrolliert das Geschehen dann auch noch über einen beträchtlichen Zeitraum. Das ist ja kein primäres Bewertungskriterium, aber das ist auf jeden Fall mal eine 10-9 für Michael Trezano.
Ja, aber das hätte man zu Beginn nicht so erwartet.
Nein, aber trotzdem so zu werten. Ja. Und wie du sagst, der Kampf wird halt geil, weil Almeida zurückkommt. Er gewinnt Runde 2. Er hat einen Knockdown, er hat viel Kontrolle, fügt Trezano einen bösen Cut über dem rechten Auge zu. Ich glaube, das war dieser versehentliche Headbutt. Ich wollte
gerade sagen, es war halt dieser doofe Kopfstoß.
Hat ein bisschen Glück, dass er nicht suppt, sondern nur der Gegner. Und in Runde 3 landet Almeida dann einen fetten linken Haken, zeigt das Ground and Pound, tütet das Ding ein. Ein paar Minuten davor sah es aber nicht unbedingt so aus. Also es war sehr spannend, ging hin und her und beste Werbung für den MMA-Sport. Lucas Almeida besiegt Michael Trezano durch TKO in Runde 3 nach 55 Sekunden.
Ja, was ich halt auch ganz cool fand, wo wir vorhin bei Refs waren, die auch mal ein bisschen doof stehen. Mark Smith war es, glaube ich, sieht diesen Kopfstoß, glaube ich, in der ersten Sequenz nicht, steht da auch so ein bisschen dahinter, erkennt dann aber den Cut, gegebenenfalls auch einfach im Apex hört er den Kommentar dazu und im nächsten Moment, wo man die endlich mal trennen kann, sagt er, ey, aus Versehen ein Kopfstoß, schau mal bitte drauf, Doc. Obwohl ich es nicht gesehen habe, bedeutet das ja so zwischen den Zeilen, im ersten Moment, sonst hätte er ja gehandelt. Sowas finde ich halt auch einfach gut von einem Ref, so einen eigenen Fehler mal kurz einzusehen. Wir haben uns mal vorgenommen, ist schon ein bisschen her, dass wir das so ausgesprochen haben, aber auch Refs, so oft wie sie kritisiert werden, positiv zu loben und das war so eine Sequenz, die mir gut getan hat. Denn, wie gesagt, er hat was übersehen, aber versucht es danach nicht zu überspielen, sondern geht er mit der Situation dann doch so um, als er die Erkenntnis hatte, wie man mit ihr umgehen sollte.
100% muss man loben. Gut, auch einen Fehler versuchen zu korrigieren, das erfordert auch immer Größe und sich erstmal vor sich selbst auch immer eingestehen, egal in welcher Lebenslage, ob es jetzt im Oktagon ist oder auf einer Geburtstagsfeier, ist ja egal, ne? Und wir haben es ja eingangs gesagt, auch bei diesem Eckerlin-Thema, das sind nur Menschen, die sind wie du und ich, die haben auch nur zwei Augen und zwei Ohren und versuchen alles zu sehen und das gelingt nicht immer. Wenn du da 1000 Kämpfe refst oder so, dann wird mal irgendwie einer dabei sein, wo du auch einen Bock schießt. Deswegen muss man das auch immer im Hinterkopf behalten und auf jeden Fall loben, wenn was Gutes gemacht wird. Ne?
Ja. Ja, Finish haben wir jetzt besprochen. Almeida mit einem Runde 3, mit einem harten Konter, schlägt dann eine super Linke, bringt einen Knockdown, ein bisschen Ground and Pound und das Finish ist da. Gut gekämpft hat auf jeden Fall auch ein Kämpfer, den ich, glaube ich, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, einfach immer auf dem Schirm habe und lobe. Und wenn es darum geht, wer sind Dark Horses, dann sage ich im Fehlergewicht, das ist 100% Movsa Evloev. Der Mann macht mir wirklich Angst. Dieses stoisch abgeklärte, dieses systematisch runtergrindende, in keiner Sequenz irgendwie beeindruckt wirkende und vor allem halt auch dieses runde Game. Ja. Das ist einfach ein Stil, der jedes Federgewicht dieser Welt besorgen sollte. Also es ist halt auch eine Division, wo man sich nicht allzu regelmäßig auf starke Ringe einstellt. Und starke Ringer sind halt ganz besonders gefährlich, wenn sie dann auch noch eigentlich recht solide im Stand wirken, was vielleicht sogar fast ein Understatement ist bei Movsar-Evloev. Körperliche Verfassung auch ganz anders. Trainiert er ja im ATT, also sieht eben selbst auch alle Stile Tag ein, Tag aus, die es eben in dem Sport so gibt. Da ist ja wirklich, da gehen ja mehr als ein, zwei Athleten, die auf Top-Klasse-Niveau funktionieren, ein und aus. Ich glaube wirklich, das ist die Zukunft und jemand, den wir auch früher oder später in einem Titelkampf sehen. Und auch das wurde hier im Kommentar angesprochen, auch ein Gedanke, den ich immer schon hatte. Ich glaube, vor allem so jemand funktioniert, weil er eben nicht so emotional wirkt und weil er so systematisch wirkt und konditionell bisher nicht zu brechen. Ich glaube, der funktioniert in so 5 Runden in so einem Main Event ganz, ganz besonders gut. Gibt ja immer noch diese Fehde mit Ilia Topuria. Die beiden sollten ja mal kämpfen. Topuria schießt dann irgendwie auch nochmal auf Twitter, wo ich mir denke, ja komm, das ist ja irgendwie auch nicht deine Gewichtsklasse, haben wir gelernt. Du warst ja jetzt im Lightweight und das schaffst du zumindest auch. Muss aber auch sagen, ich will nicht kleinreden, dass da nicht eine Stimme im Hinterkopf ist bei mir, die sagt, hoffentlich schafft er es wieder ins Federgewicht. Das wäre ein Kampf, den ich auch sehr, sehr gerne sehen würde.
Mach diesen Kampf!
Aber dann lass Kraftsport weg und bereite dich drauf vor. Ich habe auch keinen Bock, dass es schon wieder irgendwie heißt, Topuria hat das Gewicht nicht gepackt. Entweder wird der Bulle, der du offenbar sein willst und kämpf im Lightweight, oder sieh ein, dass es für das Federgewicht auch einfach langsam nicht mehr so easy reicht. Ja, keine Ahnung, egal gegen wen er kämpft, Evloev schaue ich sehr, sehr interessiert zu und kämpft hier auch gegen jemanden. Klar, der hat uns noch nicht gezeigt, dass er die Creme de la Creme besiegen kann, aber Dan Ige ist halt auch ein tougher, tougher Junge vor allem und halt auch ein super disziplinierter Typ. Also ist ja auch Sohn von einem Navy SEAL. Ich glaube, das sagt auch schon irgendwie viel aus, was so die Erziehung angeht und die Werte, die dem Jungen vermittelt wurden. Also, keine Ahnung, ich glaube, sonntags bis 11 schlafen und dann nur PlayStation spielen, das sieht der Vater nicht gerne. Ich glaube, der vermittelt dem Jungen, komm, mach doch was aus deinem Tag. Und man sieht auch in diesem Kampf, auch wenn er gnadenlos untergeht, in ganz, ganz vielen Sequenzen, der hat gerungen und gerungen und gerungen in diesem Fightcamp. Denn es gibt ja viele Situationen, in denen er eigentlich intelligent verteidigt und das Evloev schwer macht, diesen Stil durchzubringen. Aber es ist halt ein Klassenunterschied. Und safe. Der macht irgendwie Angst.
Aber was Dan Ige gut beschreibt, ist das Betrachten der letzten 3 Kämpfe, die er alle verliert. Ja, okay. Aber er geht immer über die Runden. Er geht 5 Runden mit dem Korean Zombie. Er geht 3 Runden mit Josh Emmett, auch ein krasser Dampfhammer. Er geht 3 Runden mit Movsar-Evloev. Und die letzte Runde in diesem Movsar-Evloev-Kampf, die bestätigt ja 2 Dinge. Du hast gesagt, Evloev wird in 5 Rundenkämpfen aufblühen. Und Dan Ige ist tough. Das ist eine 10-8. Die dritte Runde ist eine 10-8. Also das ist ja völlige Zerstörung. Evloev schmeißt den rum und drückt den in Positionen, wo der einfach nicht sein will. Und zwar die ganze Zeit, von vorne bis hinten, landet, glaube ich, 3-mal so viele Significant Strikes, holt sich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, 5 Takedowns von 8 Versuchen. Kleiner Beweis, warum das eine 10-8 ist. Evloev landet 62 Strikes, Ige landet 8. Vielleicht noch ein Beweis, Evloev 4 Minuten 22 Kontrollzeit. Also das ist eine Bilderbuch 10-8. Das Gesicht von Dan Ige, wenn ihr da nicht sicher seid, ob es eine 10-8 ist, dann schaut euch das Gesicht von Dan Ige an. Also Damage, Duration, Dominance, da ist alles in Bilderbuchmanier aufgezeigt worden. Und Dan Ige, bewundernswerter Spirit. Ich glaube, man hat hier gesehen, wo der Deckel ist für ihn in der UFC. So diese Elite wird er nicht schlagen können. Das haben wir jetzt 3-mal in Folge gesehen. Aber Evloev gehört zu dieser Elite. Das möchte ich 100%ig konstatieren. Und dass sie dieses Oberkörperringen, dieses griechisch-römische Ringen, da ist er top of the food chain. Da sehe ich nichts Besseres. Und das ist, wie du sagst, etwas, was anderen Sorgen machen muss. Weil wenn der an dir dran ist, die Amerikaner haben so einen Ausdruck, like white on rice, also wie das Weiße am Reis. So, der klebt so eng an dir, macht die Räume so eng. Der Junge ist stark, der ist schnell, der ist ausdauernd. Ich habe nicht einmal gesehen, dass er sich eine Auszeit nimmt. Nicht einmal in den 15 Minuten. Das ist, keine Ahnung, das ist wie ein Zahnrad. Das dreht die ganze Zeit. Und umso bemerkenswerter, man muss, wie gesagt, immer die Frage stellen, nicht wer hat den Kampf gewonnen, sondern wie hat jemand gekämpft. Dass du nicht aufsteckst, wenn du schon auf einem Auge nichts mehr siehst und das andere auch schon zugeht, wie bei Dan Ige, das musst du schon auch bewundern. Das ist eine Qualität, die er mitbringt und mit der, das sage ich dir so wie es ist, mit der er noch Kämpfe gewinnen wird.
100%.
Wenn er jetzt dreimal in Folge verliert.
Ich habe den Mann auch tatsächlich gegen, also wir wissen, wir sagen es immer wieder, es ist eine Phrase, die schmeißt jeder Typ, der über MMA spricht, durch den Raum, Styles make fights. Ich habe den auch noch nicht aufgegeben, nicht den einen oder anderen Topmann zu besiegen. Das ist jemand, der viele Steine umdreht. Ich habe mir mal ein Interview mit Brad Okamoto angesehen, wo angesprochen wird, was steht denn da mit dem Hintergrund? Ja, neu gebaut im Garten. Ich habe jetzt nur eine Sauna hier, weil ich merke, Regeneration muss sein. Und Eisbäder lese ich mich extrem ein, mache ich auch täglich. Also es ist, glaube ich, jemand, der hart arbeitet. Und man sieht ja auch, wie oft er hier aufsteht und wie zügig der aufsteht. Also der hat sich auf jeden Fall hart auf diesen Kampf vorbereitet. Und ich glaube auch, an diesem Fightcamp wird er, so bitter die Niederlage auch war, gewachsen sein. Und du hast jetzt auch gesagt, dass der tough ist und man sich dafür die dritte Runde anschauen muss. Der läuft halt in den beiden ersten Runden durch saubere Flying Knees. Also die Wiederholung von diesem ersten, das landet halt perfekt mittig auf dem Kinn. Alter, dass da erstens dein Kiefer nicht wegknickt, wegbricht und dass du da halt nicht mal kurz wackelst, deine Vorwärtsbewegung doch unterbricht oder keine Ahnung, schützende Hände hochnimmst, der nimmt die halt einfach und ich war ja im Vorwärtsgang, gut, weiter geht's so. Das ist auch so ein bisschen Benoit Saint-Denis, also du kannst dem sagen, ja, Klassenunterschiede können aufgezeigt werden, aber wegbrechen tut dein Ige nicht.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Kämpfe in der UFC noch nie gefinisht worden. Ja,
und das sehe ich auch nicht. Also was willst du dem denn noch außer ein perfekt getimtes Flying Knee, sauber aufs Kinn, was soll denn passieren? Also was
Auto anfahren vor der Halle, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Der Typ hatte vor 2 Jahren, Leute, führt euch das vor Augen, vor 2 Jahren hatte der eine Six-Fight-Winning-Streak und hat zum Abschluss dieser Serie Edson Barboza besiegt. Also der gehört da schon irgendwo zwischen 5 und 15 hin, mit Fug und Recht. Gut, in den letzten Kämpfen und auch gegen Calvin Cater, da wurden ihm ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, aber trotzdem muss man das anerkennen. Zu so einem tollen Kampf, da gehören 2, auch wenn einer hoffnungslos unterlegen war, der hat nie aufgesteckt und das war großes Kino.
Auf jeden Fall. Ich bin auch irgendwie Fan von dem, also ist jetzt keiner fürs Mikrofon. Ich glaube, der lispelt auch leicht, aber wenn man, also...
Bist du gemein?
Ich wollte nur sagen, deswegen hört man dem nicht so super gerne zu, so von Grund auf. Es gibt ja die Leute, keine Ahnung, du hast eine Erzählerstimme, du bist rhetorisch sehr begabt und auch wenn du mir was über, keine Ahnung, den Weihnachtsmann erzählst, irgendwie klingt das alles ganz nett, man hört dir gerne zu. Der ist er halt nicht, aber wenn man halt mal zuhört, was der Mann sagt, sagt er sehr intelligente, sehr sympathische Sachen und glaub, menschlich passt er irgendwie. Ist auch so ein harter Arbeiter, frischer Vater, auch mit so einer Powerlifterin als Frau. Das ist jemand, der, glaube ich, keine Auszeiten von einfach von Natur aus irgendwie macht. Ich sehe den auch einfach in Zukunft noch stilistisch so ein bisschen was draufpacken. Und wir wissen beide, so 6 Monate Fightcamp, manchmal wirken die unglaublich kurz und man sagt, da kann nicht viel passieren, aber es gibt natürlich auch diese Kämpfer, die hast du im September gesehen und im, was weiß ich, Mai nächsten Jahres treten die als gefühlt anderer Mensch auf. Ich habe den Ige noch nicht ganz abgesprochen, muss ich einfach sagen. Nee. Ich glaube halt, der Mindset passt. Und das ist, um jeden Tag im Gym zu sein, einfach sehr viel wert.
Habe übrigens vor kurzem ein Interview gehört mit Sean Brady. Der war auch Powerlifter vor seiner UFC-Karriere. Der hat 600 Pfund gezogen. Das ist stark, Mann.
Beim Morning Combat, gell?
Ja. Weil ich auch so ein Powerlifting-Freak bin, irgendwie, ich schaue mir das gerne an und habe mir auch mal eine Zeit lang damit beschäftigt. Also ich habe auch schon 210 gezogen, aber der ist halt nochmal deutlich kleiner als ich und viel leichter. Das ist auch so ein Powerbrocken irgendwie.
Großer Fan. Sean Brady ist das Dark Horse. Also.
Ja, überhaupt eine krasse Division. Wie auch das Federgewicht hier, wenn man sie sieht. Also da drängen schon Leute nach vorne, die man auf dem Zettel haben muss.
Wie findest du dieses Studio von Morning Combat, das die aufgebaut haben?
Sehr witzig.
Ja, ich mag gar nicht.
Sehr witzig. Ich musste so lachen, weil Luke Thomas ist auch so, der Luke Thomas mal live gesehen hat, ist ein Typ mit 1,90 und keine Ahnung, wahrscheinlich 120 Kilo wiegt und dann sitzt er auf so einem Clownsessel. So,
ja, das ist ganz lustig. Aber ich
musste so lachen. Also, vor allem, wenn man merkt, das ist halt so ein sehr seriöser Typ, wenn man merkt, wie unangenehm es ihm ist, eine Stunde auf diesem Kindersessel zu sitzen und wenn du links Brian Campbell siehst, der einen hochroten Kopf hat und die ganze Zeit versucht, nicht zu lachen, das hat so sehr, sehr witzig ausgesehen.
Ja, so die ersten, also war ja auch Glover da, die ersten 1-2 Interviews, okay, es ist ganz lustig, aber langfristig finde ich es irgendwie ein bisschen eigenartig. Weiß nicht. Ich hoffe, die bauen das nochmal um.
Super komisch. Aber hey, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Ja. Solange es mich amüsiert, ist es okay.
Aber es ist auch, also zu Brian Campbell passt es ja. Ich bin überrascht, dass Luke Thomas das mitgemacht hat.
Ganz ehrlich, ich würde Brian Campbell super, ich schreibe mit dem oft, ne? Also ich würde Brian Campbell super gerne hier den Podcast holen. Ich weiß ja nicht, wie Leute des Englischen mächtig sind oder ob englische Gäste für unsere Community okay wären. Ich kann es nicht sagen, aber könnt ihr gerne mal schreiben.
Wollte ich gerade sagen. Schreibt es halt mal in die Kommentare. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, wie wäre es da mit Untertiteln? Das dauert halt Stunden. So, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Also bei einem 10-Minuten-Talk vielleicht, aber wenn, dann will man sich mit dem Mann ja unterhalten. Ja, gebt mal euer Urteil dazu. Wie wäre es, wenn wir mit jemandem einfach mal eine Folge lang Englisch quatschen?
Ja, was ich auch unbedingt nochmal ansprechen wollte, es ist ja abzusehen, dass das Audioformat Hackmans MMA-Show irgendwann eingestampft wird und wir nur noch YouTube-Videos machen. Für alle, die irgendwo im Auto oder unterwegs immer noch den Podcast hören, bitte lasst ein Abo da. Championship Rounds heißt dieser Kanal auf YouTube. Championship Rounds. Und das Audioformat, das ist vom Aussterben bedroht. Das ist so der Tyrannosaurus Rex. Das hier ist... Welches Tier ist super anpassungsfähig? Mir fehlt jetzt so eine Metapher. Das wäre jetzt cool gewesen, das
Schnellverrat zu haben. Du wirst die Frage, die Antwort komme ich von Kakerlaken, sind die krassesten Viecher.
Genau, wir sind die heftigsten Kakerlaken hier irgendwie. Du kannst versuchen, nach uns zu treten und uns zu besprühen. Wir gehen nicht weg. Also Championship Rounds, YouTube, Abo dalassen, Daumen hoch, gerne einen Kommentar, aber Abos, Abos, Abos. Das wäre super wichtig. Wir haben zu wenig Abonnenten.
Du hattest mal gesagt, unser Bildungsauftrag, den finden wir super. Ist jetzt so unnützes Wissen, wo man sich denkt, hey, warum will man das denn wissen? Aber Kakerlaken zeigen dir die Evolution innerhalb von wenigen Generationen. Wenn du eine Kakerlake mit einem Mittel besprüht hast, mit irgendeinem Insektenmittel, und das Vieh hat es doch überstanden, ist die nächste Generation bereits immun dagegen. Das ist so krass. Also die Viechers, du hast gefragt, wer ist anpassungsfähig? Es ist die einzig richtige Antwort.
Kakerlaken. Shoutout an alle Kakerlaken da draußen. Vielleicht hören die uns ja mit irgendwo in einem Auto, in einem schmutzigen, wo immer der Podcast gehört wird, oder sind die in einem Rechner irgendwie unterwegs oder so, wo das YouTube-Video geschaut wird. Keine Ahnung. Also Shoutout an alle Kakerlaken. Vielleicht können die auch irgendwie rauskrabbeln und einen Abo-Button drücken. So. Wer weiß.
Who knows, wenn die anpassungsfähig sind. Vielleicht haben die ja auch zeitgemäß heute schon Smartphones. Lass uns, Evloer, vielleicht, das steht noch in meinen Notizen, fordert Arnold Allen, ein Kampf, den ich mir auch gerne ansehen würde. Körperlich auch beides harte Typen. Ich hatte jetzt gesagt, Dan Ige hat eine Powerlifting-Frau, Arnold Allen hat einen Powerlifting-Dad. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Der hat so einen richtigen Punchanowski oder wie der Typ heißt, als Vater. Mhm. Ganz, ganz krass.
Das ist so ein Kasten, der sieht breiter aus, als er lang ist.
Ja, ne? Ja, voll. Keine Ahnung, vielleicht hat der ja den Einfluss gegeben, denn Arnold Allen ist fürs Federgewicht auf jeden Fall auch ziemlich bullig. Weiß nicht, wie easy Evloev den durch die Gegend schiebt, aber folglich umso krasser, dass er so jemanden auf der Winning Streak fordert. Ja. Ein guter Kampf. Ich will Topuria am allerliebsten, aber Arnold Allen könnte man verkraften, wenn es dann doch der wird.
Ja, und man muss halt eines sehen bei diesen Ringern. Ein Ringer ist nicht zwangsweise der dir am meisten auf der Bank wegschiebt oder am meisten Deadlifts vom Boden hochzieht. Solche Leute wie Evloev, die trainieren halt irgendwie, seit sie 5 sind, in einem Ringerverein. Der hat den Master of Sports in Greco-Roman Wrestling, also im griechisch-römischen Ringen. Den schenken dir die nicht einfach so. Und diese Griffkraft, die mitbringen, und dazu haben die ja noch die Ausdauer, um das dauernd zu machen und dich festzuhalten und zu ziehen und zu schieben. Und die wissen, wie ihr Körper sich zu einem gegnerischen Körper verhält und können ihr Gewicht perfekt einsetzen. Das darf man nicht mit reiner ich heb was hoch Kraft oder ich ziehe was weg Kraft vergleichen. Diese Griffkraft und dieses Ziehen und das so lange über Minuten hinweg bringen zu können, das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Spiel. So ein Satz, wenn du Bankdrücken machst, der dauert 30 Sekunden, der hält dich 5 Minuten am Stück fest, und bevor der Rundengong ertönt, irgendwie schmeißt er dich nochmal auf deinen Schädel. So. Das ist eine ganz eigene und ganz eigenartige Nummer. Also mit Ringern zu trainieren, das ist immer anstrengend. Also da muss man auf einiges vorbereitet sein. Egal welcher Sport es ist, ob es Jiu-Jitsu ist oder MMA-Training. Ringer, eigener Schlag.
Voll. Und wenn du halt mal wirklich von guten Ringern einst bei Bewegungen erklärt bekommst, siehst du halt auch, wie viel Feinheiten, wie viel technische in so einzelnen Bewegungen stecken. Also Wir haben so jemanden bei uns im Gym, der ab und an mal im eigentlich BJJ-Training so einen klassischen Ringer-Takedown zum Beispiel mal versucht zu vermitteln. Und wie viele Steps der gleichermaßen, wie im Grappling da erzählt, halt den Arm so ein bisschen basketballartig, den Bizeps, und dann musst du so umgreifen und hier bitte mit dem Kopf versuchen, seine Schulter zu sehen, wenn du am Rücken bist. Nein, das Knie ein bisschen weiter nach rechts einfahren, dann kannst du den leichter umhieven. Und dann zeigt er dir es nochmal in der flüssigen Bewegung. Du siehst nur, okay, der hat ihn doch ganz leicht einfach zu Boden gezerrt. Aber hängst selbst mal an so einem Mann und merkst, diese einzelnen Kniffe, die sind alle notwendig, um da einen schwereren Mann wirklich reibungslos zu Boden zu bringen. Das ist schon krass. Also wie du gesagt hast, will dir dann nur zustimmen, das ist nicht eine reine Kraftfrage. Das ist halt sowohl, also das sind sowohl unglaublich kräftige Typen, als auch Leute, die Bewegungen dazu auch noch technisch auf sehr, sehr hohem Niveau ausführen. Ja, großen Respekt an jeden hochklassigen Ringer.
Auf jeden Fall. Kommen wir zum Main Event, oder? Um das Ding hier abzurunden. Wir wissen ja, so die Top 10 im Heavyweight, die hat jeder so einigermaßen mit mehr oder weniger Lücken parat. Francis ist der King, ist momentan verletzt. Dahinter sind Cyril Gane, Stipe Miocic, Tai Tuivasa, der mit seiner tollen Serie da sich vorne einreihen konnte. Curtis Blaydes auf der 4, Derek Lewis auf der 5. Tom Aspinall, der Brite, ist jetzt auf der 6. Und dann kommen Alexander Volkov auf der 7 und Jairzinho Rozenstruik auf der 8. Und die beiden hatten es miteinander zu tun. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch auf der 9 Chris Dawkins und auf der 10 Marcin Tybura. Also die Leistungsdichte im Heavyweight ist nicht ganz so groß auf Weltniveau, möchte ich mal sagen. Es ist eine breite Division, aber es setzt sich schon so eine Top 5 ab. Aber knapp dahinter kommen eben auch Leute wie Alexander Volkov und Jairzinho Rozenstruik. Und man hat hier gesehen, Flo, in meinen Augen, dass Volkov immer noch einer der 10 besten Heavyweights auf diesem Planeten ist. Die absolute Spitze ist meines Erachtens ein bisschen besser als Volkov. Also Cyril Gane und Stipe Miocic sind technisch besser. Gegen Curtis Blaydes, da hat man gesehen, der ringt so stark, dass Volkov ihn nicht aufhalten kann. Derek Lewis hat Volkov K.O. geschlagen, obwohl es gut lief für Volkov. Also da wären wir schon so an einem Niveau so zwischen 3 und 5. Da sehe ich Volkov tendenziell an der Spitze nicht. Aber in diesem Kampf hat man gesehen, dass er sehr weit vorne mit dabei ist. Und man hat auch gesehen, finde ich wenigstens, dass das Potenzial von Rozenstruik hingegen begrenzt ist. Also ich glaube nicht, dass es für den reicht, dahin zu kommen, wo Volkov hinkommen könnte. Also Volkov sehe ich schon so zwischen 3 und 5 potenziell. Er hat die Erfahrung, aber Rozenstruik ist ein gefährlicher und explosiver Puncher, ja, okay. Aber ich finde, das ist seine einzige überdurchschnittliche Stärke. Er hat hier in diesem Kampf zu keinem Zeitpunkt die richtige Distanz gefunden. Man hat gesehen, der Clinch ist nicht seine Stärke. Er strahlt keine Takedown-Gefahr aus. Und du hast halt auf der anderen Seite einen Volkov, der ist ein ehemaliger M1 Global Champion, der war Bellator Grand Prix Sieger, er hat mehr Erfahrung, mehr Werkzeuge, er hat diesen Frontkick und den Jab, um die Distanz zu kontrollieren. Rozenstruik ist nicht richtig angekommen und einen Takedown hat Rozenstruik gar nicht versucht, weil er weiß, wie gut Volkov auch vom Rücken aus ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er einen Takedown durchbekommen hätte. Am Ende müssen wir noch über die Stoppage diskutieren, aber ich glaube, man hat in diesem Kampf sehr gut gesehen, dass Volkov der bessere Kämpfer ist. Würdest du mir recht geben?
100%. Ich würde dir auch gleichermaßen recht geben, dass es trotzdem, glaube ich, nicht für die absoluten Top-Leute reicht, zumindest nicht die Reihenweise zu besiegen. Ich kann mir immer vorstellen, dass er gegen einen kleineren Mann auch einfach mal einen wirklich guten Kampf liefert. Du hast es jetzt angesprochen.
Wie Tai Tuivasa, ne?
Genau, und ich wollte darauf hinaus, da wäre vielleicht der einzige Name, wo ich dir potenziell widersprechen würde. Kann ich mir vorstellen, dass Volkov so über 3 Runden Tai Tuivasa auch nicht an sich ranlässt. Es geht irgendwie in meinen Kopf. Das, ja, wie gesagt, vorstellen könnte ich es mir, weil man halt den Derek Lewis-Kampf gesehen hat, weil man auch hier sieht, wie er gegen Rozenstruik antritt. Aber ja, so ein Stipe, so ein Cyril Gane haben wir ja gesehen. Ich glaube, das ist wirklich einfach ein bisschen zu hart für ihn. Kommt er halt recht kicklastig in den Kampf. Das vielleicht fairerweise Rozenstruik, dass der halt Tai Tuivasa, der gleich groß ist. Ich habe das Gefühl, dass er vor allem struggelt, wenn Leute deutlich größer sind, ein gutes Distanzgefühl hat. Ja. Dass er den dann doch mal sauberer am Kinn trifft, würde ich mir auch irgendwie, könnte ich mir auch ausmalen. Aber
Styles Take Fights, ne?
Ja, aber wenn man da so den einen vielleicht, wenn man allein die Reden so aufbaut, dann hast du da letztendlich recht. Ich glaube, es zeichnet sich doch nochmal so ein Klassenunterschied zu der absoluten Top-Elite in der Division ab und den beiden. Ja, aber Volkov sieht gegen Rozenstruik auf jeden Fall gut aus, kommt da recht kicklastig, weiß halt, dass er der große Mann ist zu Beginn. Rozenstruik, wie immer muss man sagen, eher abwartend, so wartet auf den einen großen Moment wirklich weh zu tun, trifft dann auch mal nach grob 2 Minuten einmal ganz gut und wird halt wild. Es sind Sequenzen, die könnten auch gut für ihn ausgehen, aber Volkov, ja, wird halt auch nicht das erste Mal geschlagen, kann sich da ganz gut rausbewegen und sich retten, ist das falsche Wort, sich halt in Sicherheit bringen, wenn es einfach um die Distanz geht, und trifft quasi direkt danach eben selbst mit einer rechten. Du sagst jetzt, man kann über das Stoppage reden, aber Rozenstruik fällt in den Cage. Der Kommentar, ich habe es jetzt nicht gesehen, sagt auch, er verliert seinen Mundschutz, kriegt da so ein bisschen Ground and Pound hinterher und wirkt, auch wenn er nicht weg ist, fortlaufend und kontrollierter, so was die Motorik angeht. Ja, der war noch nicht, hat noch nicht geschlafen, aber ist halt auch die Frage, muss das denn sein? Ist das denn notwendig? Ich würde sagen, nö, und fand die Stoppage eigentlich voll okay.
Grundsätzlich kann ich besser schlafen, wenn ein Kampf zu früh gestoppt wird, als zu spät.
Voll.
Deswegen, okay, der Zeitpunkt ist ein bisschen unglücklich. Ich glaube, Herb Dean war es. Mhm. Der Mundschutz fliegt 3 Meter weg und die Beine knicken so abwechselnd weg von Rozenstruik. Und in dem Moment, wo er den Zaun nutzt, um das Gleichgewicht zu finden und wieder rauszuzirkeln und davonlaufen will, da stoppt er den Kampf.
Ja.
Das hat halt unglücklich ausgesehen. Man kann verstehen, wo das herkam. Du sagst es selbst, ein Heavyweight mit 2 Meter plus wie Volkov und 120 Kilo, da ist jeder Schlag lebensbedrohlich in der Phase, wo du wehrlos bist. Das ist nicht übertrieben, Leute. Also wenn der Typ, der ist riesig. Man nennt ihn Drago, weil der aussieht wie der aus Rocky 4. Ne? Also wenn der dich zweimal zu viel trifft, das kann dauerhafte Schäden hinterlassen. Deswegen, du wolltest was sagen.
Man muss sich ja auch einfach vor Augen führen, wie viel Zeit vergeht zwischen dem, er stolpert das letzte Mal in den Cage und stößt dich ab, und wie viel Zeit brauchst du zumindest mal, um die Entscheidung zu treffen und dann auch den Schritt auf die beiden Leute zu machen. Das ist halt, es ist ausreichend Zeit, dass das doof aussieht, aber man versteht letztendlich, dass Herb Dean die Entscheidung reaktionsschnell zu einem Zeitpunkt trifft, in dem Rozenstruik halt aussieht, als ob er mit der nächsten Hand umfällt, und dann, ja, kann das halt mal so laufen. Aber weiß nicht, also ich finde die Diskussion irgendwie voll unberechtigt.
Ich glaube auch nicht, dass man es tot diskutieren muss. Es sieht ein bisschen unglücklich aus, aber es sieht halt eben auch so aus, dass da jemand den Mundschutz 3 Meter rausgeschlagen bekommt, dass die Beine wegknicken, dass er sich einfach auch nicht intelligent verteidigt. Er hält irgendwie panisch die Hände über den Kopf und Volkov zimmert ihm mit seinem Vorschlaghammer gegen den Schädel. Das ist schon zu rechtfertigen, dass man sagt, nee, ich habe genug gesehen, das sind Heavyweights, das ist ein Typ mit 2 Meter plus und 120 Kilo, der dir auf deinen benommenen Schädel einhämmert, dass die Aufgabe ist, die Athleten zu schützen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von einem Offiziellen. Und ja, ich schlafe leichter ein, wenn zu früh gestoppt wird, als zu spät. Ich sehe halt nicht, dass es zu früh war. Das kann man durchaus so sehen, glaube ich.
Ja, und wir haben ja auch alle diese Bilder von Rozenstruik noch gegen Ngannou vor Augen. Sahen für mich, klar, Volkov haut da nicht so fest wie Ngannou drauf, aber sah für mich relativ ähnlich aus, wie der da in diesem Cage sitzt quasi. Und ey, auch so ein Volkov, du hast jetzt gesagt, der ist 2 Meter groß, und auch wenn man sich den Körperbau anschaut, der ist ja so, sein Oberkörper ist so x-förmig, der ist halt nur auf Rotationsbewegungen aus, der macht halt sein Leben lang nichts außer Kickboxen. Der langt schon auch fest dazu, ist halt niemand, der irgendwie super weit auflädt und da alle Kraft generiert, die der Körper irgendwie entfachen könnte, aber dass der Mann Kraft hat, so von Grund auf mitbringt, darauf kann man sich schon verlassen.
100 Pro. Und du siehst ja auch an dem Rekord jetzt, wenn man Volkov nimmt, Tom Aspinall ist so der neue, aufstrebende, athletische, physisch starke, lernbereite, sich entwickelnde Jungstar in dieser recht alten Division. Mhm. Bei allem Respekt, aber es ist eine sehr alte Division. Gegen den hat er verloren. Er hat gegen Cyril Gane verloren. Er hat gegen Curtis Blaydes verloren. Also gegen den, sag mal, einen der Top-Striker technisch gesehen der Division, da reicht's nicht. Gegen den Top-Ringer der Division, da reicht's auch nicht. So der junge, schnelle, neue, der schlägt ihn auch. Aber alles andere, also jetzt Rozenstruik, davor Tibura, einen Overeem oder einen Walt Harris oder auch einen Greg Hardy, hat er relativ deutlich geschlagen. Gut, da ist die Derrick-Lewis-Niederlage. Da verliert er 10 Sekunden vor Schluss durch einen Knockout, obwohl Volkov vorne liegt. Also da würde ich ihn einreihen, so bei Tuivasa und Luis, da würde ich ihn mit reinsetzen. Da ist er technisch besser, aber die schlagen verdammt hart und verdammt gefährlich. Da kann er auch runtergehen, so das ist so 50-50. Also Top 3 auf keinen Fall, so zwischen 4 und 6 vielleicht. Bei Rosenstroik ist es für mich noch ein bisschen weiter hinten, weil er eben weniger Werkzeuge mitbringt. Und das siehst du auch in seinem Rekord. Curtis Blades ringt ihn halt tot. Cyril Gane ist technisch stärker. Ngannou hat ihn halt irgendwo ins Land von Wind und Geistern befördert. Ja, Arlovski und solche Leute schlägt er, weil wenn er die einmal hart trifft, dann liegen die halt da. Aber ich hau jetzt einfach mal mein Gefühl raus. Mein Gefühl sagt mir, ein Jairzinho Rosenstroik wird niemals Champion in der UFC sein.
Bin ich bei dir. Ja, es ist schwierig auch als Organisation, da mit solchen Leuten umzugehen. Gleichermaßen mit einem Volkov. Ich glaube, die UFC wird das ähnlich sehen. Für die Topklasse reicht es nicht. Hab mich auch gefragt, was wird denn der nächste Kampf für den? Ich fände fast einen Lewis-Rematch super.
Das wird absolut Sinn machen. Das sind offene Rechnungen. Ganz gerne nochmal sagen, wenn man sich den Kampf anschaut, er gewinnt ihn halt bis hierhin, glaube ich, auch wenn man sich den Kampf nicht zweimal anschauen will, so toll war der jetzt wirklich nicht. Der Mann ist 33, er hat schon noch einiges zu geben, er ist ja nicht einer der Ältesten in dieser Division und er hat 45 Profikämpfe. Er hat Dinge gesehen und er hat Automatismen gespeichert und er hat so viele Waffen, er hat diesen einzigartigen Körper, diesen Körperbau findest du auf der Welt nirgendwo sonst. Der kann viel Schaden anrichten und er kann vielen Leuten Probleme bereiten, aber auch bei ihm habe ich das Gefühl, dass er nichts mit dem Titel irgendwann mal zu tun haben wird. Die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher als bei Rosenstroik. Bei Rosenstroik verwette ich mein Haus. Bei Volkov sage ich, ja, das Haus vielleicht nicht, vielleicht nur das Gartenhäuschen, aber bin mir auch relativ sicher, dass die ganz vorne angesetzten doch ein Stückchen stärker sind und in ihren Bereichen, also in Ngannou Knockout Power, Blades, Ringen, Cyril Gane Vielseitigkeit, einfach einen Tacken, aber einen deutlichen Tacken stärker sind als er.
Ja, ich glaube auch irgendwie, der funktioniert besser über 3 Runden, weil es für mich nicht so der Finisher ist. Ich glaube, wir haben es über Evloev gesagt, das ist, glaube ich, ein perfekter Stil für 5 Runden. Ich glaube, Volkov ist eher so ein 3-Runden-Fighter.
Ich muss da auch sagen, diesen Körper 120 Kilo auf über 2 Meter über 25 Minuten zu versorgen. Das hast du auch gegen Blades gesehen. Gut, Blades hat sich einen Ast gerungen gegen den, aber Volkov war halt platt irgendwann. Er lag da und hat geschrimmt und hat versucht, Beine einzustellen und irgendwie ein Triangle aufzusetzen, aber das hat dann einfach nicht mehr gereicht. Das ist schon ja eine einzigartige Aufgabe. Es gibt diese Heavyweights, wo du sagst, ich kann mir es nicht erklären, wieso der Typ so stark ist und trotzdem so ausdauernd. Aber ich sehe es bei ihm auch so wie du. Er gehört da nicht dazu. 15 Minuten sind eine gute Zeit für ihn. Da kann er seine Stärken gegen die meisten in dieser Division gut zeigen und ausspielen. Aber ganz vorne sehe ich da keine Chance.
Ich auch nicht. Auf YouTube wird, glaube ich, so gesagt, 10 bis 15 Minuten ist so eine gute Zeit, um ein Video zu aufzunehmen. Das ist so eine Zeit, die schaut man ganz gut durch. Wir beide haben uns eigentlich heute vorgenommen, auch noch ein paar News in diese Folge zu packen, sind jetzt aber schon wieder 90 Minuten dabei. Wir schaffen das beim besten Willen, ich sehe ich nicht kommen, aber ich glaube, unsere Ausführlichkeit ist trotzdem auch die Sache, die unsere Zuschauer schätzen. Würde dennoch mit diesen Worten vielleicht mal das Ende dieser Folge einleiten und den News auf irgendeine Folge danach verschieben. Sollten euch diese 90 Minuten gefallen haben, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, natürlich auch mit diesem Daumen, den man unter so einem Video setzen kann. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, aber solche Talks genießt und mehr davon hören wollt, dann abonniert uns natürlich auch, denn wir sprechen Woche für Woche, bringen auch in der Regel nicht nur eine Folge die Woche, werden auf jeden Fall auch noch ein Preview für den kommenden Pay-Per-View aufnehmen und haben auch ein paar interessante Gäste auf jeden Fall in der Pipeline. Folglich lohnt sich dieses Abo. Sebastian, du wirst jetzt schon wieder genervt mit den Augen rollen, aber ich danke dir für deine Zeit. Danke, wie gesagt, allen Zuschauern fürs Einschalten und freue mich jetzt schon bereits auf unsere News-Folgen und ganz besonders auf das Preview zum kommenden, bisschen underrateden Pay-Per-View, wie ich finde.
Das besprechen wir an einer anderen Stelle in wenigen Stunden. Aber auf jeden Fall hier bei den Championship Rounds. Also lasst ein Abo da und wir sehen uns.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams. Darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.